Ameisen, Wespen, Killerwale, Zombies und Hitlers Tagebücher. Alles in einer sehr kleinen, knackigen, kurzen Folge Kino Plus. Viel Spaß. Und herzlich willkommen zu dieser etwas knackigeren Ausgabe Kino Plus. Wir haben uns heute, Antje und ich, zwei neue Gäste, naja, einen ganz neuen, eine etwas ältere Gästin, haben uns hier ins Studio geholt. Ich begrüße erstmals, Entschuldigung, Matze von TV Movie, der hier sich bei uns angeschlossen hat, weil Matze war unter anderem mit uns zusammen in der PV von Ant-Man. Und das ist natürlich hilfreich, wenn man hier Leute hat, die auch den Film gesehen haben, um dann wirklich ein bisschen breiter darüber reden zu können. Und Matze hat darüber hinaus noch eine Menge andere Filme gesehen, denn das bringt der Job bei der TV-Movie, denke ich mal, so mit sich. Ne?
Meistens schon, ja.
Genau.
Es ist nicht nur Trash-TV.
Okay. Ja, und dann freue ich mich ganz herzlich, Bea von Kivon nochmal zu begrüßen. Denn das hat den ganz besonderen Grund. Ich war bei Bea im Podcast. Ich bin eine Scream Queen inzwischen.
Ja.
Und wir haben uns unterhalten über die Filme, auf die wir uns in diesem Jahr freuen. Und ich meine, der Film, der bei dir auf Platz 1 war, war Ant-Man and the Wasp Quantumania, ne?
Absolut, ja.
Und deswegen bist du absolut prädestiniert, hier mit uns über Ant-Man and the Wasp Quantumania zu sprechen.
Ich muss mich übrigens bei dir entschuldigen, ich habe deine Krone vergessen. Ich habe dir versprochen, dass ich dir eine Krone mitbringe, damit du auch wirklich offiziell als Queen durch die Welt stolzieren kannst.
Ja gut, dann würde ich sagen, brechen wir jetzt hier an dieser Stelle ab.
Wäre es dann nicht auch eher ein Diadem?
Ja, klar,
so
gerne.
Für eine Queen.
Du besorgst eine Krone und dann machen wir nochmal.
Die ist schon, die existiert bereits, aber die hat's nicht, die hat die Reise nicht mitgeschafft. Ich komme einfach wieder und dann...
Ja, beim nächsten Mal.
Das ist so, war das nicht irgendwie mal so, dass man gesagt hat, man lässt, wenn man ein Date hat, irgendwie irgendwas vergisst man dann bei dem, wo man war, damit man unbedingt wiederkommen muss?
Ja. Ich habe das jetzt nur umgedreht.
Genau.
Ich hätte es auch, wir hätten dich auch so wieder eingeladen.
Antje, das solltest du doch nicht verraten.
Aber müssen wir auch noch machen, eine Vorschau über Filme, auf die wir uns dieses Jahr freuen.
Müssen wir das
noch
machen?
Ja, so Ende Februar.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht ein bisschen spät, oder?
Da freue ich mich eigentlich jedes Jahr drauf. Haben wir irgendwie vergessen.
Ja, haben wir irgendwie vergessen. Vielleicht machen wir das beim...
Ich wollte so gerne über Maestro reden. Aber egal.
Maestro ist der Sondheim-Film?
Der neue Bradley Cooper.
Der Bradley Cooper. Über Steven Sondheim, ne?
Genau. Ja. Habe ich nämlich gerade erst mitbekommen, dass der sich ja gegen Martin Scorsese und... War der zweite? Steven Spielberg einfach durchgesetzt hat. Allein deswegen möchte ich den sehen.
Wie, dass er die Regie führt, ja, oder was? Okay, aber Steven Spielberg dreht doch, wenn ich es richtig verstanden habe, mit ihm Bullet, ein Remake.
Kann ja auch machen. Offenbar fließt da kein böses Blut, nur weil Bradley Cooper Spielberg die Regiearbeit weggenommen hat.
Ja, gut.
Nee, jetzt nicht mehr.
Nach Adam McKay und Will Ferrell bin ich da jetzt inzwischen auch ein bisschen, sag ich mal, man denkt ja immer so, ja, okay, kriege ich den Job nicht, kriege ich den so. Aber die beiden scheinen es ja doch ein bisschen ernster zu nehmen.
Die haben ja auch jahrelang wirklich immer so eng zusammen.
Aber die haben ja die Produktionsfirma noch zusammen. Also produzieren ja, sind ja auch ab und an noch mal als gemeinsame Produzenten zu sehen.
Ich dachte, Will Ferrell wäre jetzt wirklich ausgestiegen, weil er auch gesagt hat, da wurde so viel produziert, ich kam überhaupt nicht mehr hinterher. Und dann hat er sich Filme und Serien angeguckt und dann stand da plötzlich sein Name und war nur, okay, gut zu wissen.
Dann wissen wir, dass es nichts damit zu tun hat, ob Leute im Abspann stehen, dass sie doch was mitbekommen haben.
Ich sag mal so, ne? Am Ende ist ja auch entscheidend, was dann irgendwie auf dem Kontoauszug steht, wenn da jeden Monat was reinkommt für irgendeinen Film. Habt ihr den Trailer zu Doggy Style gesehen?
Ja.
Beziehungsweise
ich hab's übersprungen.
Du hast übersprungen?
Der ist wirklich witzig.
Okay.
Und das Ding ist, ich habe einen Zeitungsartikel online gesehen, es gibt wohl wirklich einen Hund, der 100 Kilometer zurückgegangen ist, um seinem Herrchen zu beißen.
Oh nein.
Nicht gut. Weil er ausgesetzt worden ist.
Echt so? Das macht man auch nicht.
Ja.
Also, ne? Ich meine, macht man auch nicht. Also, ja.
Ey, da machen nicht andere.
Ich weiß nicht, ob es in dem Penis war, das habe ich jetzt nicht so weit recherchiert, aber ich habe nur die Headline gesehen, dass er halt zurückgerannt ist.
Und wenn es in dem Penis gewesen wäre, wäre es in der Headline. Also.
Ja, ich denke auch, wenn es im Penis gewesen wäre, dann wäre es auf jeden Fall die Headline.
Ey, was ist ein Plot? Jetzt mit Menschen funktioniert das auch, dass Leute sich rächen wollen und dafür sehr, sehr lange reisen und dann den, an dem sie sich rächen, verletzen. Also es ist gängiger Actionfilm-Plot eigentlich.
Ja, stimmt. Was habe ich letztens gesehen? Ah ja, hier den Cover Hard 3. Da ging es auch so, dass er halt von Amerika zurück nach Kambodscha reist, um sich zu rächen.
Hat einfach zu viele Filme geguckt. Darüber.
Heißt das dann eigentlich, dass am Anfang von Doggy Style steht, based on a true story?
Das, also, es wäre geil.
Ja.
Das wäre wirklich geil, wenn sie das, wenn sie das machen. Oder wenn das halt wirklich auch dann die Geschichte ist, anhand der sich dieser Film basiert, oder ja, anhand der dieser Film entstanden ist. Und habt ihr diese andere, das habe ich dir gestern geschickt, habt ihr diese andere Nachricht mitbekommen von dieser Familie in Ohio, die das Gleiche erlebt hat wie die Familie in White Noise, also wie Adam Drivers Familie?
Habe ich nur die Headline gesehen.
Aber, und du hast das Wichtigste vergessen, die ja als Statisten in dem Film auch mitgewirkt haben.
Die waren Statisten im Film von White Noise und haben dann selbst das Schicksal geteilen müssen, dass ein Zug mit chemischen Substanzen oder sonst irgendwas einen riesen Unfall gemacht hat und sie evakuiert werden mussten.
Nachdem sie im Film waren.
Ja. Nachdem sie im Film waren. Und auch noch in Ohio, wo dieser Film ja spielt, glaube ich. Ja?
Ja.
Also die Realität hat den Film eingeholt.
Gott sei Dank haben die nicht in Saw oder so mitgespielt.
Ja. Oh Gott, ja.
Die überlegen sich jetzt mehrfach, in welchem Film sie Statisten
Ja, genau.
Ja. So, aber so viel zu den Nachrichten. Jetzt erstmal zu dem, was ihr zuletzt gesehen habt, Bea.
Ja.
Es sei denn, es hat heute hier ist Bestandteil der Show.
Nee, das habe ich natürlich auch gesehen, aber ich habe auch noch andere Sachen gesehen, denn daraus besteht mein Leben. Und ich habe Emily the Criminal angeguckt.
Oh, ja.
Mit Aubrey Plaza, ja. Ich fand ihn echt, hat mir gut gefallen. Ja, es war ein kurzes Ding.
Was ist sie da? Kreditkartenbetrügerin? Oder?
Genau, ja. Sie ist ein Criminal. sie ist Kreditkartenbetrügerin. Und ich hatte das auf TikTok. Das klinge ich wie so eine... Nein, aber ich habe so einen Clip dazu gesehen, wo sie ein Vorsprechen hat. Und sie ist schon vorbestraft. Und das ist ja eigentlich... wie in anderen Gesellschaften, auch vor allem in den USA, eigentlich der Todesstoß. Und sie soll dann, glaube ich, als eine Praktikantenstelle annehmen, natürlich unbezahlt, aber trotzdem 24/7 da. Und dann ist sie halt nicht dankbar genug und sagt dann am Ende eigentlich nur, ja, fuck you. Und deswegen war ich ganz interessiert und ich fand den Film echt gut. Also ich kenne Aubrey Plaza. Ich finde, oftmals spielt sie eigentlich immer April Ludgate von der Rolle her. Sie ist ja auch ähnlich, aber trotzdem anders. Und sie ist vor allem auch echt... wieder ziemlich cooler und hat auch so ein bisschen dieses, oh, ist mir alles scheißegal, aber auf eine andere Art. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Aber hattest du Black Bear gesehen?
Nee.
Ja, den musst du dir mal angucken, weil ich finde, in dem Film geht sie endlich mal weg von dieser schrägen, ist mir alles egal, beziehungsweise sag, was du willst, perlt an mir ab, Rolle so. Ja? Und Black Bear, da fand ich sie richtig stark. Also,
ja.
Das fand ich mal, weil da darf sie alles ausspielen. Da darf sie von wirklich absolutem Drama über Boshaftigkeit bis hin zu ja eben diese Überlegenheit oder Erhabenheit oder so, darf sie da, oder Arroganz, sagen wir es mal so, darf sie alles machen und ich finde, das macht sie da in dem Film echt gut. Also ich bin immer auf der Suche nach irgendeinem Film, wo sie mal nicht die gleiche Rolle hat,
ja. Wie
zum Beispiel jetzt auch zuletzt in, obwohl sie da ein Highlight war, in Operation Fortune.
Ja.
Also da habe ich sie gern gesehen, ja. Da macht sie Spaß, aber da ist sie halt wieder das, was wir so oft von ihr schon gesehen haben.
Ja, ja.
Und da fand ich Black Bear, der leider hierzulande immer noch nicht irgendwie, glaube ich, draußen ist, fand ich sie wirklich mal erfrischend anders.
Mhm. Das ist halt schon ein hartes Typecasting inzwischen irgendwie, ne?
Bei ihr?
Ja.
Das stimmt. Obwohl sie auch in Emily the Criminal, also sie ist ja auch teilweise ängstlich und mutig, verwirrt. Also es ist nicht nur April Ludgate. Ich glaube, am Anfang hat man so ein bisschen den Vibe, aber da kommen dann schon noch mehr Facetten raus.
Cool. Ja, habe ich auf der Liste, den will ich auf jeden Fall auch noch sehen.
Ja.
Diese elendig lange Liste.
Ja, diese verfluchte Liste. Matze, was war bei dir?
Mehr Serien in letzter Zeit. Meine Frau und ich gucken gerade zum allerersten Mal Buffy durch und sind jetzt in der letzten Staffel. Und Joss Whedon problematisch, aber die Serie ist immer noch sehr unterhaltsam. Und ansonsten die Kinderserie Bluey, falls die jemand kennt.
Habe ich im Kinderfilm-Special empfohlen und plötzlich... Ausnahmsweise behaupte ich mal, dass ich möglicherweise, und dann im Hinblick auf Eddie, der das dann mit einem noch wesentlich größeren Reichweite geteilt hat, dass ich vielleicht ein bisschen dazu beigetragen habe, dass diese Serie in Deutschland Aufmerksamkeit erhält. Weil ich habe die hier empfohlen und dann hat Eddie sie halt, hat sich quasi bei Twitter für die Empfehlung bedankt. Mhm. Und dann sind plötzlich wirklich mehrere Leute in meiner Timeline aufgetreten, wo die auch sagten, wir haben das jetzt entdeckt. Also
wir haben es irgendwann... Wir sind jetzt gerade beim zweiten Mal schon durch, weil es ist so eine schöne, abends einfach noch mal ein paar Folgen durchlaufen lassen Serie. Gucken es jetzt auch noch mal auf Englisch, wobei Das australische Englisch ist echt brutal teilweise. Gerade die kleinen Kinder, wenn die anfangen rumzuregen und du gar nichts mehr verstehst. Aber es ist halt wirklich fantastisch. Ich weiß jetzt nicht, was du so erzählt hast, aber dieses, wie unfassbar herzlich und schön das einfach alles ist. Und auch, dass zum Beispiel Bennett Thieler für mich einfach eine sehr, sehr große Vorbildfunktion als Vater ist. Das ist einfach fantastisch. Ich lieb's.
Habt ihr Kinder?
Nein, noch nicht. Aber es ist halt etwas, auf das man dann, wo man dann irgendwie sich Sachen mitnehmen kann, wo man gucken könnte, okay, so könnte ich mir das vorstellen, so wie ich das in Zukunft machen möchte.
Ja, aber auf der anderen Seite, um es mal ganz einfach zu sagen, mit Kindern das zu gucken, ist halt auch nochmal richtig geil, weil die lachen sich da echt komplett kaputt.
Fantastisch.
Ja, auch. Ja, also die, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland jetzt ist, ja. Mhm. Also ich kann da jetzt keine verlässliche Aussage zu machen, wie groß dein Einfluss da war. Aber auf jeden Fall hier bei uns in unseren Kreisen ist dein Einfluss auf jeden Fall sehr groß.
Ja, wie gesagt, also wobei ich, wie gesagt, ich schieb das dann doch noch mehr auf Eddie, weil er einfach durch seine, ich glaube, er hat 10-mal so viele Follower wie ich. Der hat also im wahrsten Sinne des Wortes einen wesentlich größeren Einfluss. Aber ich habe ihn ja drauf gebracht.
Eben.
Also von daher.
Eben. Und deswegen
weltweit
will ich
glaube ich nicht, Daniel.
Nein, weltweit nicht, aber ich wollte jetzt auf Deutschland gesehen das sagen. Aber das weiß ich halt, wie gesagt, nicht. Aber zumindest hier bei uns und wirklich will ich dir diesen Einfluss gar nicht absprechen, beziehungsweise warst du der entscheidende
das
Faktor.
Freut mich sehr.
Der nochmal gesagt hat, lass uns das gucken. Ich hatte dann aber auch irgendwie festgestellt, dass meine Frau auch schon mal irgendwie davon oder das versucht hat, irgendwie anzufangen. Aber erst beim zweiten Versuch plötzlich waren beide Kinder plötzlich drin. Also falls du es noch nicht gesehen hast, echt gut.
Ich habe es tatsächlich immer nur durch andere Serien, wo das irgendwie erwähnt wurde als Nebenjoke. Und dann habe ich zuerst gedacht, die sprechen von Blue's Clues. dieser super...
Ein Hinweis!
Ja, wir haben einen Brief gekriegt. Aber es geht auch um einen blauen Hund, ne?
Es geht um eine Hundefamilie.
Ja.
Und das basiert, der Hund, den Hund gab es ja wirklich.
Ja, das war bis vor kurzem der älteste Hund der Welt.
Genau.
Ja, von dem habe ich schon gehört.
Und die Serie ist toll.
Ja.
Wirklich ist toll. Ist für Erwachsene toll. Also ich gucke das halt, wir gucken das halt mit den Kindern. Und es ist was Matze schon gesagt hat, ne? Also dieser Vater oder auch die Mutter, ist egal.
Beide.
Die geben einem schon irgendwie auf eine sehr entspannte Art und Weise ein paar wirklich coole Hinweise mit auf den Weg. Und auch dann, auch darüber hinaus, wie selbstverständlich zum Beispiel. Er ist halt der Hausmann, sie geht arbeiten, so, ja. Das wird nicht einmal großartig erwähnt, so.
Er hat auch irgendwie einen Job, aber man sieht ihn halt immer die gesamte Zeit mit den Kindern spielen und sie ist aber auch, macht sehr viel alleine, aber das ist halt normal für sie. Oder auch so Sachen wie Sprachbarrieren, der Tod und alles. Das wird alles so kindgerecht und schön thematisiert. Ich glaube, ich habe noch nie bei einer Kinderserie so dermaßen häufig geheult, einfach weil es so schön ist.
Das klingt wirklich gut. Ich habe wieder angefangen, BoJack Horseman zu gucken und es geht langsam wieder in die depressive Phase und dann ist vielleicht gut sowas als Nebenprodukt.
Das wäre, glaube ich, das Antidepressiva zu BoJack Horseman.
Ja.
Gut. Sonst noch was?
Porco Rosso.
Ah, stimmt.
Den wir kurz auf Twitter nochmal drüber geschrieben haben, was einer meiner absoluten Lieblings-Ghibli-Filme ist. Und dementsprechend war das so, ich will's eigentlich müssen jetzt nochmal wieder gucken. Und allein wir die ersten 10 Minuten mit den Luftpiraten und den Kiddies, wenn sie die da einladen und so, seid ihr Luftpiraten? Ja. Empfiehlt ihr uns? Ja. Ist das euer Schiff? Oh, du weißt aber viel. Das ist so cool. Und generell auch die Musik von Joe Hisaishi und alles. Es ist so schön einfach, dieser Film.
Ja. Ja, bin ich absolut bei dir, mein absoluter Lieblings Miyazaki bzw. Ghibli. Und ich danke Wolfgang M. Schmidt, dass er sich diesen Film als allerersten ausgesucht hat, um jemals über Ghibli zu sprechen. Und dann halt, ich fand's auch cool, was er gesagt hat. Allein das am Ende mit von wegen, dass man jetzt Porco nicht mehr sieht, wie er halt wirklich aussieht. Und wir auch gar nicht wissen, ob er jetzt wirklich, ne, ob sich was verändert hat, sondern nur, dass man halt die anderen Leute sieht, wie sie Porco anschauen und dadurch halt wissen, okay, irgendwas ist anders und das reicht. Und das finde ich alles cool, was Wolfgang da gesagt hat. Also es hat mich sehr gefreut, dass ausgerechnet der Film von ihm so hoch eingeschätzt wird, weil normalerweise ist man ja ziemlich allein mit dem da, wenn man...
Der geht relativ viel unter Mononoke und Chihiro und alles, Logica, was dazu gehört. Genau, und dementsprechend... ich habe den auch einfach nur gesehen, weil ich mal Komplettist sein wollte und war mega weggeblasen. Wie hübsch der Film ist.
Ja.
So, wenn er da über die Adria fliegt und alles. Das ist fantastisch.
Ja, diese ganze, weiß ich, das ist alles so eine, auch so eine, ja, vielleicht romantisierte Atmosphäre, aber eben da fühle ich mich sehr wohl drin. Mit diesen Luftpiraten, die eigentlich nur ihren Job machen und ansonsten nicht wirklich böse sind. Und man sich dann am Ende bei ihr in der Kneipe oder in dem Restaurant trifft so und am Ende des Tages halt vielleicht zusammen einen trinkt, obwohl man sich am Anfang irgendwie bekriegt hat. So. Ich finde es echt klasse.
Und Fio ist eine fantastische Figur. Die liebe ich auch sehr.
Ja. Ja. So, Antje.
Ich gucke auch überraschend viele Serien momentan. Ich rewatche nochmal Akte X. Ich gucke gerade zum ersten Mal The Office, die mit Steve Carells US-amerikanische Variante, ne? Ich gucke The Last of Us. Gefällt mir wirklich gut. Ich gucke Only Murders in the Building. Das fand ich die erste Hälfte gut und jetzt finde ich, lässt es langsam ein bisschen nach. Aber ich will ja bis in die dritte Staffel kommen, wo Meryl Streep dabei ist, deshalb gucke ich es zu Ende. Und an Filmen, so der komplette Gegenpol zu Bluey, ich habe gerade Come to Daddy entdeckt mit Elijah Wood.
Ja.
Ganz kurz geht darum, dass er einen Brief erhält von seinem entfremdeten Vater, der sagt, ey, komm ich mal besuchen in meiner einsamen Hütte. Und dann kommt er zu Besuch und dann entspinnen sich sehr interessante, ungeahnte Dinge. Und die ersten 20 Minuten, die einfach nur davon handeln, dass die beiden, die sich ewig nicht gesehen haben, dass die im selben Haus sind und man merkt, irgendwas ist hier nicht richtig. Das war das Unangenehmste, was ich seit langem gesehen habe. Nur, dass der Film dann in eine gewisse Richtung geht, die habe ich nicht erwartet, die haben mich überrascht, aber ich fand sie leider nicht mehr so gut wie am Anfang. Also als reines Kammerspiel hätte ich den besser gefunden. Aber schön, Elijah Wood mal wieder zu sehen. Dann habe ich Bardo.
Er ist schon ein bisschen älter, ne?
Er ist schon älter, ja. Dann habe ich Bardo endlich nachgeholt.
Oh, komplett geguckt?
Komplett geguckt. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, dieses Jahr der größte Oscar-Snap von allen.
Ja?
Also ich hätte ihn, er würde nicht meine Stimme immer kriegen. Und das ist auch kein Film, den ich jetzt, glaube ich, noch mal sehen würde. Aber bei der Konkurrenz aktuell bei den Oscars, dass der nicht für bester Film, für beste Regie, für bestes Szenenbild, für besten Schnitt, war noch irgendeiner? Ich glaube, die vier Kategorien hätte ich genommen. Kamera ist er ja.
Ach, Kamera ist er.
Okay. Und in den vier Kategorien hätte ich ihn definitiv noch platziert. Also der ist sehr verkopft, der ist surreal, der ist so, dass zwischendurch, der ist auch in jeder Szene so ein bisschen etappenartig. Jede Etappe ist immer ein bisschen zu lang. Aber trotzdem kann man sich sehr gut
Der ist allgemein sehr lang, ne?
Der ist allgemein sehr lang, ja. Vor allen Dingen, das ist ja jetzt die Fassung, die war ja ursprünglich nochmal eine halbe Stunde länger. Aber der sticht sehr hervor. Und ich finde, es sind einige Filme bei den Oscars dieses Jahr, die nicht wirklich durch irgendwas hervorstechen. Und der wäre wirklich, der gehört, finde ich, eigentlich ins richtige Oscar-Rennen rein. Auch wenn ich tatsächlich nicht in allen Kategorien dann für ihn gestimmt hätte, aber ich finde, er gehört definitiv in die Auswahl. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und last but not least, ich habe gestern bei Prime Video den neuen Film von Dave Franco gesehen. Mit Alison Brie in der Hauptrolle, also mit seiner Frau in der Hauptrolle. Es geht darum, dass eine normal alte Frau.
Das ist denn normal alt?
So wie ich. Nein, die müsste ungefähr so alt sein wie ich. Und die ist irgendwie TV-Produzentin und ihre Sendung wurde gerade nach zwei Staffeln abgesetzt. Und denkt sie sich, sie braucht jetzt mal ein bisschen Pause, reist zu ihrer Mama, will ihre Mama da in irgendwie so einem kleinen Kaff besuchen. Und dann sitzt sie eines Abends in der Kneipe und trifft dann zufällig auf ihren Ex-Mann. Auf ihren Ex-Freund und erfährt dann über Umstände, dass er heiratet und irgendwie so richtig über ihn hinweg ist sie noch nicht. Und das klingt jetzt erstmal nach Classic-Rom-Com-Material, aber ist es überhaupt nicht, sondern es ist ein sehr melancholischer Film, der auch ganz anders endet, als es diese Prämisse. Oh, Scheiße! Ich hab's das erste Mal gesagt! Mist!
Ach, du hast Kleingeld dabei.
Ja, hab ich. Diese Grundidee. Ich habe immer das geschafft, das so zum.
Tja.
Egal. Dass diese Grundidee, wie gesagt, es klingt halt nach Rom-Com, aber läuft dann auf was ganz anderes hinaus. Man merkt, es geht weniger um diese Liebschaft und auch weniger darum, sein Glück in einer Liebschaft zu finden, als vielleicht dann doch in irgendwas anderem. Und stimmt, das hätte ich mal sagen sollen, ne?
Somebody
I used to know, genau.
Ach, der ist das, okay.
Und auch so in Klasse, also auch vom Look her überhaupt nicht Hochglanz, sondern so Indie, aber auch nicht so aufdringlich, so. Und für mich natürlich mit Alison Brie, dass die dann auf Arbeit aus Community trifft, so ein kleines Community.
Klassentreffen,
genau. Das war für mich tatsächlich natürlich der Grund einzuschalten. Danny Pudi. Und der hat nämlich eine kleine Nebenrolle. Und ich muss wirklich sagen, also das ist mal ein Film über halt so eine Art Love Story, so, der so ganz anders ausgeht, als man es denkt.
Kommt der Song drin vor?
Welcher?
Von Gotye.
Nein, kommt nicht.
Gott sei Dank.
Ich habe nämlich sofort einen Ohrwurm.
Ich finde, das klingt aber echt gut. Also ich hatte den Trailer gesehen und auch davon gehört. Wir haben den ja auch zusammen geschrieben.
Genau,
ne?
Ja, sie hat auch produziert. Genau, sie hat geschrieben, er hat inszeniert und beide haben produziert.
Ja,
genau.
Ja. Und ich fand, es klang so ein bisschen langweilig. Aber was du jetzt sagst, klingt richtig geil. Also ja. Es klang halt sehr generisch. Aber was es du jetzt halt, sagst, klingt richtig gut.
Es ist echt überhaupt nicht. Und irgendwas, genau, aber ich empfehle nicht die, die deutsche Fassung sich anzugucken. Also ich habe ihn auf Deutsch angefangen. Und wenn man einmal anfängt, dann tue ich mich schwer umzuswitchen. Hm. Aber ich fand die deutsche Fassung, ich kannte auch kaum einen oder gar keinen Sprecher und keine Sprecherin. Die wirkte sehr hallig und teilweise auch echt einfach nicht gut. Also dann guckt ihn bitte zu Hause in einer OV-Fassung.
Auf Amazon?
Auf Prime, genau, aus dem Prime-Original. Und offenbar heißt er auf Prime Deutsch jemand, den ich mal kannte.
Ah.
Ja.
Da spielt Jay Ellis spielt den, den Typen von ihr dann, ne?
Oh,
der aus Insecure und Top Gun.
Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur.
Nee, ich weiß nicht, wie der da heißt. Aber der Schwarze aus Top Gun.
Ach so, gut, nee, das weiß ich nicht.
Ich weiß nur, dass man halt merkt, dass die auch teilweise nach Sympathie offenbar beide besetzt haben, weil Dave Franco ja zum Beispiel in The After Party mitgespielt hat.
Mhm.
Und er hat ein Pärchen aus The After Party in zwei Nebenrollen besetzt, als Pärchen. Und dann gehe ich mal stark davon aus, dass die, dass das Casting von Danny Pudi auf die auf Alison Brie's Mist wahrscheinlich gewachsen ist, könnte ich mir vorstellen. Also irgendwie, das war ein wirklich überraschend guter Film.
Weil, diese Vetternwirtschaft in Hollywood.
Ja, genau.
Hat sein Bruder irgendwie mitproduziert?
Wäre mir aufgefallen, ist, stand nicht im Abspann, ne?
Der ist doch erstmal jetzt weg für die nächsten paar Jahre.
Ja, warum?
Wegen der ganzen Oscar, beziehungsweise der ganzen Vorwürfe.
Ja.
Der kam ja auch so ein bisschen in den gesamten MeToo-Ding kam er so ein bisschen auf.
Nachdem
Moment,
bei
welcher jetzt? Von welchem reden wir?
James Franco.
Der kam bei MeToo mit auf?
Mhm. Ja, nachdem er so einen Times-Up-Pin getragen hat, da kamen dann einige vor. Der hatte doch auch so eine Schauspielschule und da haben sich auch einige gemeldet und meinten ja, dass er mit relativ jungen Darstellerinnen Sexszenen und sowas hatte und da selber mitgespielt hat, dass er am Set nicht mit allen Frauen so nett umgegangen ist und so. Also da kamen einige Sachen raus.
Echt? Hab ich nicht mitbekommen.
Ja.
Was?
Und seitdem, ja, ist er wirklich nicht mehr irgendwo gewesen. Also Seth Rogen hat sich ja auch, ich glaube, erst vor einem Jahr oder so vielleicht hat sich Seth Rogen dazu auch geäußert und meinte ja, dass ich jetzt erstmal nicht mehr mit ihm was machen werde.
Ui. Okay. Also persona non grata.
Hm.
Ja.
Hab ich nicht mitbekommen.
Ich
also
habe das
nicht.
So halb mitbekommen, wusste aber auch nicht, wie streng oder wie stark die Anschuldigungen da sind.
Ich dachte halt, okay, der hat seinen Zenit jetzt ein bisschen überreizt, weil er ja wirklich in jedem zweiten Film irgendwie drin war. So, und jetzt macht er halt einfach mal Tritte auf die Bremse, wie es viele Schauspieler ja gerne mal machen. Chloe Grace Moretz hat es gemacht, Jennifer Lawrence hat es gemacht. Warum nicht er auch so? Ja.
Auf der Seite, seit wann hat man nach Disaster Artist irgendwie noch mehr von ihm gehört?
Aber da ging das ja auch los.
Da
ging das los. Obwohl es eigentlich schon früher losging, weil irgendeine 17-Jährige mal gemeint hat, dass sie ihn bei einer Premiere gesehen hat und er ihr seine Nummer zugeschoben hat oder ihre Nummer und dann auf einem Hotel, ja, und komm vorbei und sie, ja, ich bin mit meinen Eltern hier in dem und dem Hotel und ja, lass uns da und da treffen und so. Das war schon ein bisschen unangenehm. Ich glaube, da war
also sie hat ihm auch schon zu verstehen gegeben, dass sie 17 ist?
Ja, das war jetzt, ja, das war kein Geheimnis.
Okay. Gut, so schade das oder bedauerlich das und so bedenklich das auch klingt für James Franco, aber da würde ich sagen, ist das die perfekte Überleitung zu der nächsten Person in unserer Runde. Denn wir wollen eine Runde.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Wir wollen eine Runde billig oder willig machen, denn am Wochenende war der Super Bowl und da wurden ein paar Trailer gezeigt. Und deswegen haben wir gedacht, komm, gucken wir uns den einen auf jeden Fall mal mindestens an. Bitte. Ja, es wurde schon in den sozialen Medien doch ein bisschen nach oben gepusht, ne? Es gab viel, also ich habe bei Twitter viel zu dem neuen Flash-Film gehört. Und es waren aber auch immer gleichzeitig, kamen die Aussagen mit so von wegen, ja wie, mit Ezra Miller, die halten echt an dem fest und ja, und da hätte ich ja nie geglaubt, dass der Film noch kommt und keine Ahnung. Und irgendwie scheint die allgemeine Meinung ein bisschen hin und her gerissen zu sein in das, was der Trailer zeigt und welche Stimmung er vermittelt, aber eben halt mit den ganzen negativen Begleiterscheinungen, die, oder beziehungsweise nicht unbedingt negativen Begleiterscheinungen, aber halt mit all den Begleiterscheinungen, die im Umfeld dieses Films irgendwie entstanden sind. Weil man hat ja auch schon gemunkelt, ob das Ding nicht vielleicht komplett eingestampft wird, ebenso wie Batgirl. Aber ich glaube, bei 200 Millionen Dollar machst du da vielleicht nochmal eine andere Rechnung als eben bei, ich glaube, was war es, Batgirl 70? oder?
Ja, irgendwie sowas. Und also unter den 100 auf jeden Fall.
Und auch vielleicht so als letztes großes Yuhei von dem DCEU, was ja dann jetzt auch eingestampft wird. Also ich vermute mal, dass das so ein bisschen der Gedanke dahinter ist. Auf der anderen Seite ist halt alles, was Miller gemacht hat, echt übel.
Ja, ja.
Oder
aber
gemacht haben soll.
Da ist halt dann die Frage, ne? Er hat ja jetzt öffentlich gesagt, er hat Probleme.
Ezra Miller ist tatsächlich non-binary.
Ja.
Also Ezra Miller.
Oh, was muss ich jetzt sagen? Sie haben gesagt.
They gibt es, glaube ich, in Deutsch oder they.
Ja.
Aber jetzt, ja, ich müsste dann von ihm als Mehrzahl sprechen, oder?
Also da gibt's noch keine, im Deutschen noch nicht so eine richtige definitive Ding, aber
sag doch einfach Ezra.
They, them, also they mit
D-E-Y
funktioniert im Deutschen auch.
Okay, aber wie konjugiere ich das dann da? Oder wie forme ich das dann um?
Also dann sagst du, Day hat einige schlechte Dinge angestellt.
Okay, Day hat einige schlechte Dinge angestellt. Boah, yo. Man muss ja mit der Zeit gehen. Day hat einige, Ezra hat einige schlimme Dinge angestellt. Es ist mir jetzt auch zu kompliziert. Und naja, hat aber öffentlich schon gesagt, er hat die Probleme. Hat gesagt, er begibt sich jetzt. Nein. Ezra hat gesagt, Ezra geht in Therapie. Ich weiß nicht, wie soll ich denn sonst sagen?
Ja, es ist im Deutschen es ist irgendwie sehr noch sehr seltsam.
Ja. Kann ich denn nicht die Mehrzahl einfach nehmen, wenn es irgendwie beide, sag ich mal, sein können? Beide Geschlechter?
Also habe ich so jetzt noch nicht gelesen, nee. Aber ich habe auch schon Xia und ganz viele verschiedene Dinge gelesen. Ich denke, solange man nicht bei einem maskulinen oder femininen Pronomen bleibt, ist es wahrscheinlich immer recht. Ansonsten.
Ich wollte nur den Flash-Trailer schauen.
Der DC ist da.
Ja.
Lass uns doch den Trailer schauen.
Komm, ich schau den Trailer. Ist mir jetzt auch. Bevor ich noch weiter.
Du kannst überall hin. In andere Zeiten.
Ja, die Rest-Snyder-Pastiche ist noch vorhanden, ne?
Mhm.
Warum willst du bleiben, um dieses zu retten? Weil in diesem meine Mom am Leben ist. Ich will sie nicht nochmal verlieren.
Die deutsche Synchronstimme klingt viel älter.
Schade, dass sie nicht Tilda Swinton gezeigt haben als Mutter.
Die Zeit hat
eine Mutter. Das wäre ja The One gewesen.
Das wäre krass. Ich dachte wegen Win to Talk About Kevin.
Ja. Wäre ein krasser Inside-Gag gewesen.
Ja.
Aber
besser, dass sie es nicht gemacht haben nach den Anschuldigungen.
Sich gegenseitig anziehen.
Ja, gut, ja, das finde ich echt.
Das ist mein Gesicht. Du hast mein Gesicht geklaut.
Wenn du in die Vergangenheit reisen würdest, kannst du unmöglich die Konsequenzen voraussehen.
Bruce, ich kann das in Ordnung bringen.
Das ist Affleck, ne?
Ja. Mhm.
Ich empfehle übrigens Air, der auch beim Super Bowl war, den Trailer.
Die Nike Air Jordan Geschichte, ne?
Finde ich super.
So. Ja, wir haben bald wieder ein Tease Me.
Ich habe eine Welt ohne Metawesen erschaffen. Jetzt kann uns niemand beschützen. Brauchst du Hilfe?
Schnell, guck nach links.
Du bist...
Ja. Ich bin Batman.
Ich bin Birdman.
Was, wenn ich das nicht rückgängig machen kann? Wenn ich nicht mehr zurück kann? Es gibt vielleicht keine Zukunft.
Wie ist der Plan? Batman, was machen wir jetzt?
Wir versuchen nicht zu sterben.
Das ist nicht Clark.
Mein Name ist Kara.
Ich bin
Barry. Ach, Supergirl, oder?
Mhm.
Barry, was machst du da?
Unsere Kinder werden das sehen wollen.
Hm. Oh ja. Also.
volle Begeisterung.
Ja, naja, also ich bin jetzt nicht über alle Maßen begeistert, aber ich finde es jetzt auch nicht irgendwie, also es macht mir jetzt keine Angst oder irgendwie sowas. Also ich habe jetzt nicht unbedingt die großen Bedenken.
Ich finde den Trailer so seltsam geschnitten mit diesem Supergirl-Reveal, obwohl man sie vorher schon 3-4 Mal sieht. Irgendwas war da super seltsam dran.
Ich glaube aber, wenn man das nur kurz sieht, also gerade diese Szene, als sie ihn da hochträgt und man sieht nur den Umhang und so, dann könnte man vielleicht auch noch denken, oh, was?
Aber Superman? Man sieht ja einmal ihr Gesicht wirklich full frontal mit den Laserstrahlen. Also ist es ein bisschen seltsam.
Ich sag mal so, wenn der Film einen vernünftigen Abschluss des Snyderverse, und so nenne ich es jetzt einfach mal, schafft, fine by me. Dann fang von danach von vorne an, ist doch okay. Keaton, ja, finde ich cool. Affleck freut mich auch, dass er wieder in dieser Rolle zu sehen ist, weil wenn wir uns einig sind, glaube ich, dann war Affleck auf jeden Fall ein guter Batman.
Ja.
Glaubt ihr, der Batman auf dem Batpod soll noch ein weiterer, es ist nicht Bale, ich weiß, es ist nicht Bale, James Gunn hat schon verneint, dass es Bale sein wird, der auftaucht im Flash.
Ja, aber gut, da brauchen wir erstmal nicht so viel drauf.
Ja,
ne? Aber rein von der Ästhetik sieht es schon sehr nach Dark Knight aus.
Ja, das sollte schon der Dark Knight sein, ne?
Tom Hardy fände ich ja witzig.
Aber finde ich witzig, dass ich, die ja DC irgendwann überhaupt nichts mehr abgewinnen konnte, ich finde den Trailer, glaube ich, echt am positivsten. Ich bin richtig angetan von dem.
Ich auch, ja.
Ah, cool. Du hast ja noch ganz gesagt.
Ja, sorry. Nee.
Ich finde den richtig, richtig gut. Und sogar die Sachen, die mir sonst auf die Nerven gehen, weil sie die letzte Dreiviertelstunde jedes DCEU-Films einnehmen, nämlich diesen ganzen Action-Overkill am Ende, selbst der passt hierhin.
Muss ich echt sagen. Frage ist halt, wann er sein wird, ne?
Da hast du selbstverständlich recht.
Ich habe hier und da gelesen, das CGI ist nicht so auf sehr großen Anklang getroffen. Ich fand das jetzt aber
anfangs, so in den Anfangssequenzen gibt es so ein, zwei sehr seltsame Szenen, die man jetzt.
Aber ich finde, den Trailer kannst du ja auch nicht mehr heutzutage werten. Ich weiß ja nicht, was da noch passiert.
Also ich fand den Umhang von Batman das erste Mal, als man ihn auf dem Batpod sieht, den fand ich jetzt nicht so cool. Das sah halt auch deutlich nach digitalem Umhang aus. Aber wir wissen, digitale Umhänge sind halt nun mal bei denen sehr oft vertreten. Ey, und wenn sie noch wirklich das schaffen, weißt du, ich meine, man fragt sich ja auch, warum haben sie jetzt alle möglichen Leute verraten, die jetzt in diesem Film vorkommen sollen? Wenn sie es noch schaffen, das ein oder andere Geheimnis beizubehalten und dann kommt am Ende wirklich so ein Bale nochmal daher, dann wäre es eigentlich auch cool. Die Frage ist halt, ja, Legacy, wie sagt man dazu? Legacy Sequel.
So heißt es in Scream. Und wenn es in Scream
Vermächtnisfortsetzung.
Ist
so.
Vermächtnisfortsetzung, okay. Wenn es eine weitere Vermächtnisfortsetzung sein soll, so be it. Habe ich irgendwie kein Problem.
Aber von wem denn? Wessen Vermächtnis ist das denn?
Na, das Snyderverse oder DCEU.
Okay.
Na, ich meine, beziehungsweise, man hat ja jetzt Michael Keaton gesehen, ne? Also, das sind.
Ach so, ja. Ja, aber dann, ich bin da eher so bei sowas wie Out of the Spider. Nee, No Way Home.
Ja, ja, genau, das meine ich ja.
Das war ja auch kein Legacy-Sequel. Das war ja einfach nur ein Metaversums-Film.
Ich frage mich halt, wie sehr die Nostalgie für den Keaton-Batman in diesen Film mit reinspielen wird.
Ich hoffe sehr. Ich habe richtig Bock drauf. Es war wirklich, ich habe damit abgeschrieben, dass MC, das. Ich habe das DCEU abgeschrieben. Und ich habe mich auch schon auf den James Gunn-Trailer, also nach dem James Gunn-Trailer oder seine Präsentation über das DCU, wie er es jetzt neu nennt und neu alles abtrennt, ich war tatsächlich sehr gehypt. Ich hatte wirklich richtig Bock. Ich glaube da auch sehr dran. Ich finde, nach Peacemaker bin ich sowieso richtig auf den Fan-Train aufgesprungen und habe wieder große Hoffnungen in DC. Und der Film war für mich so, ja. Na. Aber jetzt nach dem Trailer geht's mir so wie dir. Ich habe echt ein bisschen Bock.
Also ich habe schon von jemandem, der diesen Film tatsächlich schon zweimal gesehen hat, mir sagen lassen, er wird alles wegfegen. Und es wäre auf jeden Fall einer der besten Superhelden-Blockbuster, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Und er hatte Tränen im Auge.
Und DC hat auch, das darf man immer nicht so viel drauf geben, aber laut DC selber oder laut Warner, eins von beiden, hat der wohl auch das beste DC-Test-Screening der letzten Jahre bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die da sowas wie Joker oder auch die Dark Knight-Trilogie, ob die das dazu zählen oder ob die halt einfach nur meinen im DCEU. Aber die waren wohl auch sehr euphorisch, die
die Test-Screenings. Und das Einzige, was mir jetzt erst so ein bisschen bewusst geworden ist, es hat natürlich schon so ein bisschen was, dass DC wieder ein bisschen late to the party ist, weil sie hatten ja Justice League sehr schnell nach dem Marvel halt Avengers hatte. Und jetzt so ein bisschen, jetzt kombinieren sie hier mehrere Batmans, nachdem das mit Spider-Man No Way Home so gut geklappt hat. Aber wie gesagt, also ich bin... Was kennst du für Leute, die ihn schon zweimal gesehen haben? Ich meine, ich wusste
wo
gar nicht...
Wo könnten die wohl arbeiten?
Ich wusste gar nicht, dass du so Michael eng mit Keaton? James Gunn bist. Also.
Wie gesagt, ich möchte nicht weiter darauf eingehen, aber diese Stimme, die hat mich schon ein bisschen irritiert, weil ich nicht gedacht hätte, dass so eine Aussage dazu kommt, weil normalerweise schon da relativ nüchterne Aussagen immer zu fallen. Und trotzdem, ja, ich bin nicht allzu euphorisch, was das angeht. Aber ich würde mich freuen, wenn die da halt einen vernünftigen Abschluss schaffen, um dann halt eben von da an zu sagen, okay, wir fahren jetzt unser Ding. Mr. Reeves darf seine Batmans machen, Mr. Phillips darf seine Joker machen. Und wenn irgendwie eine gute Idee daherkommt, dann machen wir die auch. Aber wir fangen jetzt erstmal hier mit was ganz, ganz Neuem an. Und ey, ich hoffe, sie lassen sich Zeit. Ich weiß nicht, die Superhelden-Ära ist ja noch nicht vorbei und sie wird auch die nächsten 10 Jahre, glaube ich, noch nicht vorbei sein. Nur man muss ja nicht alles irgendwie überstürzen und man muss ja nicht irgendwie glauben, nur weil man irgendwie 50 Millionen oder 100 Millionen in irgendwelche Effekte reinsteckt, dass das dann irgendwie einen guten Film gleich automatisch ergibt. So, ne? Das hat man ja jetzt mal bei Joker auch gesehen.
Oder The Batman hat ja auch einfach auch viel eingespielt weltweit. Mhm.
Ja, aber da waren schon eine Menge Effekte drin, ne? Also, ja gut, vielleicht nur nicht so sich ersichtlich, aber ich finde, der neue Batman, der hat's auch gezeigt, dass man eben nicht mit dem absoluten Spektakel Leute ins Kino locken kann. Und das sogar für 3 Stunden.
Ja.
Das muss man halt auch nochmal dazu fügen.
Ist Flash eigentlich auch Snyder?
Nee.
Nee, ist
Muschetti.
Ja.
Ach! Ja, dann bin ich ja noch mehr drin. Er muss sich immer noch für S Kapitel 2 irgendwie.
Ach komm, also. Als hätten wir jetzt so viel Hoffnung in S Kapitel 2 gehabt.
Ja, hatten wir. Ja.
Der royale Plural. Wir hatten.
Ja, genau.
Gut, so, dann kommen wir doch mal zu den Kinostarts oder beziehungsweise Neustarts diese Woche. Hier ist unser Supercut.
Völlig bescheuert.
Ich soll einen Witz erzählen, hat Alvin gesagt. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber den erzähle ich jetzt einfach mal. Kommt ein Mann zum Arzt, wird untersucht, sagt der Arzt, so, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Ja, was ist denn die schlechte? Sie haben Alzheimer. Nee, Sie werden, Quatsch, Sie haben nicht Alzheimer. Sie werden in 3 Monaten sterben. Aha, okay. Und was ist jetzt die gute Nachricht? Sehen Sie da unten den Porsche auf dem Parkplatz? Ja, sehen Sie, das ist meine. So, gut. Wahrscheinlich wird jetzt irgendwo im Hintergrund so eine Tröte eingespielt, nachträglich im Schnitt.
Oder Grillenzirpen.
Ja, oder Grillenzirpen.
So. Ist nicht sowieso gerade irgendwie Karneval, Schrägstrich Fasching?
Irgendwas davon ist gerade, also, ja.
Ich glaube, vom Niveau her bist du da schon weit über anderen eigentlich.
Gut, nehme ich mit.
Ich frage mich nur, wo die Alzheimer-Verwirrung herkam.
Ja,
ich dachte, du hättest jetzt gerade
zwei Witze durcheinander gebracht.
Ja.
Ich hab 2 Witze durcheinander gebracht. Also, das ist das Schlimme. Mein Sohn und meine Tochter, die kommen jetzt in regelmäßigen Abständen zu mir und sagen halt jedes Mal, Papa, erzähl mal einen Witz. Ja, und aus dem Stehgreif, ne? Was willst du denn da erzählen? So, ey, mir fallen die Witze halt einfach nicht mehr ein.
Ja, das finde ich aber auch super schwer, sich daran zu erinnern.
Vor allem die Witze, die du früher erzählt hast, über die du gelacht hast, da weißt du jetzt nicht so ganz, ob du denen die nochmal wirklich deinen Kindern weitergeben sollst. Das ist halt auch das Thema. Aber ja, so ändert sich eben alles. So, was sich nicht ändert, ist unser Aufgebot bzw. unsere Reihenfolge. Ich werde jetzt als erstes mal ein paar Streaming-Tipps zum Besten geben. Da haben wir nicht so viele an der Zahl. Unter anderem startet jetzt bei Sky Everything Everywhere All at Once, nominiert für 11 Oscars. Wir haben schon sehr viel drüber geredet. Wer ihn noch nicht gesehen hat, jetzt ist die Gelegenheit auf Sky da. Wie steht ihr zu dem Film?
Liebe ich, war eine der witzigsten Kinoerfahrungen im letzten Jahr, weil ich den im Multiplex gesehen habe mit sehr vielen Leuten, die keine Ahnung hatten, was passieren wird. Und das war einfach fantastisch. Und ich habe das natürlich gesagt, wie toll der ist. Und eine Kollegin hat den jetzt vor 2 Wochen oder so am Wochenende sich angetan und meinte, sie hätte es nicht gedacht, weil sie Schiss hatte, wie weird er wird. Und sie hat am Ende halt geheult. Und das, weil er schön war, nicht weil er scheiße war.
Das ist so schlecht. Nee, aber finde ich schön. Ja, also nur für diejenigen, die noch nichts von diesem Film mitbekommen haben. Es geht um eine Frau, die einen Waschsalon betreibt, nicht mehr die allerbeste Ehe führt und dann auch noch zum Finanzamt muss, denn der Laden steht kurz vor dem, ja, vor der Schließung. Und weil die Unterlagen alle so ein bisschen durcheinander sind und so weiter, müssen sie halt da beim Amt antanzen. Und während sie noch vor dieser Steuerbeamtin.
Bitte? Es ist die Steuer.
Ja, aber es ist keine Steuerberaterin, ja, sondern es ist eine Steuerbeamtin. Oder Finanzbeamtin.
Finanzamt.
Ja, sowas. Finanzamtbeamtin. Noch während sie da sitzt und sich von der irgendwie versucht erklären zu lassen, was sie jetzt falsch gemacht hat, bekommt sie die Information, dass es jetzt an ihr liegt, das Multiversum zu retten. Und einen großen Endgegner zur Strecke zu bringen. Von dem man nicht genau weiß, wer es ist. Ja, so. Kann man sich auf jeden Fall gerne mal geben, wenn man Sky hat. Ansonsten gibt es einen Folk-Horror-Film auf Amazon Prime. Der heißt Moloch. Hat den einer von euch gesehen?
Nee, habe ich erst heute von gehört. Aber Folk-Horror ist eigentlich immer ganz geil.
Ja, ist ein niederländischer Film. Und ja, handelt von einer, ich glaube, jungen Frau, die zurückkehrt zu ihren Eltern. Die leben auf dem Land, irgendwo in Holland. Alles sehr ruhig und so weiter. Also es passiert eigentlich da relativ wenig. Aber es gibt einen Mann, der ist so ein bisschen eigen, man kann auch schräg sagen, denn der buddelt halt immer irgendwie in der Gegend irgendwelche Löcher rum.
Er ist eigentlich ein Hund.
Weiß ich nicht. Vielleicht hält er sich für diesen, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich will nur versuchen wiederzugeben, was die Inhaltsangabe von diesem Film ist. Und bei einer seiner Buddeleien findet er eine Frauenleiche. Und das ist der Auftakt eben für eine Menge, sag ich mal, schlimme Ereignisse, die dann im Laufe dieses Films passieren. Ich habe mir aber auch sagen lassen, André, unser Kollege André hat ihn schon gesehen, man braucht ein bisschen, weil der Film wohl so 45 Minuten sich irgendwie Zeit lässt, bis mal wirklich was passiert. Es ist eher so slow-paced Horror, der vor allem auf Atmosphäre und bedrohlich brodelnde Sounds und so steht. Und hier und da vielleicht mal eine Spannungssituation hat, aber nicht so sehr das Jumpscare fest ist. Das kriegt man mit Malignant, der ebenfalls jetzt auf Prime Video erhältlich ist. Und ich habe mir gedacht, komm, den kann man noch mal empfehlen. Ja. Ja, James Wan erzählt die Geschichte einer Frau, die eines Nachts oder eines Morgens blutig verschmiert neben ihrem toten Ehemann aufwacht und hat in der Nacht, glaube ich, auch davon geträumt, dass irgendwas Schlimmes mit ihm passiert. Und ja, kann sich nicht erklären, wie das passiert ist. Und wir auch nicht so wirklich. Und am Ende muss man wirklich dabei gewesen sein, um zu glauben, was da erzählt wird.
Googelt nicht, was Malignant auf Englisch, auf Deutsch bedeutet. Denn ich finde ja den Titel, allein der Titel spoilert sehr.
Ja.
Also ich kannte die Vokabel vorher aber nicht. Also
nee, ich auch nicht. Ich auch nicht.
Und ja. Und aber ich mag den sehr.
Ich muss auch zugeben, ich saß in diesem Film und habe echt eine Zeit lang überlegt, was will James Wan hier eigentlich von mir? So, ist das jetzt ein richtiger, ja, weiß ich nicht, so einer der weiteren Insidious, Conjuring, Nun, Lorona, was weiß ich, also diese typischen Geisterbahn-Grusler. Dann zwischendurch kommt dann halt echt eine Menge Giallo-Referenzen so. Also Argento wird hier und da wirklich eindeutig, sag ich mal, zitiert. Ja, und dann die letzten, was sind es, 20, 30 Minuten? Die sind einfach nur noch irgendwie
wild.
Let it go. Ja, also wirklich ein wildes Spektakel. Wo ich dann wirklich da saß und hab mir gedacht, okay, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. gib's mir und alles cool. Wie gesagt, der Anfang, den fand ich ein bisschen schwierig. Den mochte ich nicht unbedingt.
Ich mag halt die Darstellerin Annabelle Wallace, ist das ja sehr. Die kennt man aus dem Annabelle-Film, aus dem ersten.
Ja.
Und die, finde ich, trägt den sehr lange, weil es ja auch durchaus so um auch Gewalt in einer Beziehung und so weiter geht. Also jetzt nicht so stark vom Subtext her, wie zum Beispiel in Der Unsichtbare. Das hier ist nur so ein bisschen Hintergrundrauschen davon. Aber ich finde, so hat jeder Teil seinen Reiz so im Film. Aber der erste ist der konventionellste auf jeden Fall.
Ja,
muss man sagen.
Vor allem wirklich, ich habe gedacht, ich bin in den 90ern, als ich den Anfang gesehen habe. Mhm. So, ich bin wieder bei hier House of Haunted Hill oder wie hieß der andere, wo dieser Jahrmarktbesitzer die Leute an, ist auch.
Ich komme jetzt gerade irgendwie nur auf, ich weiß, was du letztens mal getan hast.
Nee, mit Geoffrey Rush, wo er diesen Vergnügungspark-Besitzer ist. Boah, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Egal.
Auf jeden Fall hat der Film einen sehr, sehr geilen Vorspann. Ich stehe ja immer total auf geile Vorspannsequenzen. Die von Malignant finde ich super.
Ja.
Da kam wahrscheinlich auch der Gedanke an die 90er dann her.
Wahrscheinlich. So, dann haben wir ein paar Mediathekentipps. Unter anderem läuft bei Tele5 ein paar schöne Sachen. Fange ich an, in der Mitte, in der Golden. Orca, der Killerwal, ist ein dreistes Ripoff von Der Weiße Hai. Ein Fischer hat eine Orca-Dame gefangen genommen, die gerade trächtig oder schwanger war. Und man bekommt eine sehr schlimme Szene zu sehen, die mich als kleiner Junge echt wirklich traumatisiert hat, wenn da dieses Orca-Baby dann noch mit dazu verendet. Und der Vater des Babywals und der Walfrau, der beschließt jetzt halt Rache zu nehmen an Richard Harris, der diesen Wal getötet hat oder gefangen hat, und es kommt zum Showdown im ewigen Eis.
Welche Entfernung liegt er dafür zurück? Nur wegen des Hundes?
Richtig lang. Wie gesagt, spielt alles irgendwo noch in einem relativ warmen Gefilden und es endet am Ende auf einer Eisscholle.
Okay.
Hast du gerade Richard Harris gesagt?
Habe ich Richard Harris gesagt?
Also ja. Ich frage mich nur, weil der Film, das sieht so nach so richtigen Trash aus, und dass Richard Harris damit spielt?
Nein, Richard Harris und Bo Derek.
Krass.
Mhm.
Guck ich mir an.
Ja, ich mag den auch, ne? Also der ist zwar ein bisschen quatschig und wie gesagt, es ist halt Weiße Hai, aber trotzdem, ich habe den als kleiner Junge gerne gesehen, auch wenn er mich sehr verstört hat.
Ich habe eher Free Willy geguckt da.
Same.
Ja, Free Willy.
War auch sehr traurig.
Mhm.
Nee, das Beste an Free Willy ist Michael Madsen, wie er Zigarette raucht.
Beste an Free Willy ist, dass sowas mit echten Wahlen heutzutage nicht mehr gedreht wird.
Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Dann haben wir ein Remake, The Crazies. Er war im Original von George A. Romero. Eine Kleinstadt wird zu Irren aufgrund einer abgestürzten Militärmaschine. Und dann kommt das Militär und versucht das Ganze sehr rabiat einzudämmen. Hier dieses Remake ist von dem Herrn Eisner, der auch Sahara gemacht hat zum Beispiel. Das ist der Sohn von dem ehemaligen Disney-Chef Eisner. Michael Eisner hieß der, glaube ich. Und hier, gutes Remake. Mit Timothy Olyphant als Kleinstadt-Sheriff. Der muss versuchen, seine Frau und seine Familie und ein paar andere Nicht-Infizierte aus der Quarantänezone rauszukriegen. Ist echt gut gemacht. Hat mir sehr gut gefallen. Sollte man sich mal geben. So, und dann haben wir noch Why Don't You Just Die? Und das ist ein kleiner Geheimtipp meinerseits. Der ist ein russischer Film über einen, ja, wie soll man sagen, ein junger Mann steht eines Tages vor der Tür eines, ich glaube, Polizisten. Ja, ich glaube, Polizisten. Und der Polizist glaubt, der junge Mann möchte seiner Tochter den Hof machen oder möchte irgendwie einen Heiratsantrag machen und sonst irgendwas. Nee, der kommt plötzlich mit der Waffe an und versucht halt, den Polizisten umzubringen. Und es startet so ein Kammerspielgemetzel in dieser Wohnung. Denn die Tochter hat den jungen Mann beauftragt, den Vater umzubringen. Wieso, weshalb, warum, wird innerhalb des Films ergründet. Es ist eine Menge Tarantino-Anspielungen drin oder auch Spaghetti-Western. Und der ist von der Inszenierung her und von der Farbgebung her und von den Sounds her und so weiter echt einfach ein richtig spaßiges Ding. Kann man sich gerne mal geben. Hat einer den von euch gesehen, zufällig?
Vorher noch nie von gehört.
Der war auf dem Fantasy-Filmfest.
Genau,
ne?
Der lief auf dem Fantasy-Filmfest. Da habe ich ihn gesehen.
Ich wollte ihn da, war einer von denen, die ich gucken wollte, weil ich den Titel so cool finde. Ich mag solche Titel. Ich mag auch zum Beispiel John Dies at the End als Filmtitel. Der Film ist jetzt nicht so gut, wie es der Titel verspricht.
Ja.
Aber einfach Filme mit so kreativen Titeln, die gehören einfach unterstützt.
Ja, aber der Film wirklich, der ist einen Blick wert. Also von, das ist ein richtig schöner kleiner Geheimtipp.
Und der hat doch jetzt auch noch den nächsten, der nach einem ähnlichen...
Honey, You Won't Believe It heißt der, glaube ich.
Genau, ja. Der war dann auch bei einem Fantasy-Film.
Genau, der war bei, bei einem späteren. So, dann für dich, Antje, habe ich natürlich Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film rausgesucht. Den kann man sich jetzt in der ARD-Mediathek anschauen. Da geht's darum, dass die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht zum Film gemacht werden soll. Das Drehbuch soll halt niemand Geringeres als Bertolt Brecht selbst schreiben. Und der versucht aber dann irgendwie auch die ganze Zeit die Dreharbeiten zu sabotieren. Beziehungsweise malt sich in seinem...
Das ist so, wie du das sagst.
Ja, genau. Das ist gleichzeitig stellt er sich aber auch seinen eigenen Film vor. Und der ganze Film ist eigentlich, weiß ich nicht, mehrere Ebenen in einem. Es ist auch sehr antichronologisch erzählt. Also es springt wild und hin und her. Und man fragt sich die ganze Zeit, was schaue ich eigentlich gerade? Schaue ich jetzt wirklich die Drei-Groschen-Oper? Schaue ich jetzt den Film, der dazu gemacht wird? Oder ist das jetzt irgendwie der eigentliche Film?
Ja.
Ja.
Was ja aber komplett in Brechts Sinne auch sein müsste. Richtig. Weil Brecht ja immer in seinen Werken den Anspruch hatte, den Konsumenten oder die Konsumentin daran zu erinnern, dass er gerade fiktional ist oder dass er was konsumiert, dass das nicht echt ist. Und deshalb, Bertolt Brecht selber wird den Film bestimmt super finden, glaube ich. Und ich mochte den auch sehr. Ist auch so halb. Doch, es ist schon ein Musical.
Ja, also.
Also er hat Musical-Einlagen. Also
es
nicht
sind halt
so
die Songs aus der Drei-Groschen-Oper.
Ja, ja, genau. Also die kommen auch drin vor.
Und der Haifisch.
Ja, der hat Zähne.
Ah, den muss ich mal wieder gucken. Und deshalb sieht das auch alles sehr theaterhaft zum Beispiel aus. Ja.
Ausstattung ist fantastisch.
Ja, finde ich.
Es ist halt, ich fand es unfassbar anstrengend, Lars Eidinger mit diesen Originalzitaten zu hören.
Ah, echt? Ich mochte das voll gern.
Ja, anstrengend heißt ja nicht schlecht.
Okay.
So, ne, also da muss man wirklich Bock drauf haben. Es ist auf irgendeine Form und Weise schon ein bisschen prätentiös. So, aber da muss man, also wenn man da Bock drauf hat, dann gibt der Film einem sehr, sehr viel, wie ich finde.
Ja, und die, sag ich mal, Inhalte von Brecht kannst du heutzutage immer noch anwenden, ne?
Das funktioniert immer noch.
Ja. Ja, und dann haben wir noch The Killing of a Sacred Deer von Yorgos Lanthimos, wo eine Familie, ja, eine griechische Tragödie durchleben muss aufgrund der Machenschaften beziehungsweise der Unfähigkeiten des Vaters, gespielt von Colin Farrell, so kann man es, glaube ich, sagen. Dem man am Anfang dabei sieht oder zusieht, wie er sich mit einem jüngeren Menschen oder mit einem jungen Mann trifft, dem eine Uhr schenkt und man sich fragt, was ist das? Ein heimlicher Sohn, ein heimlicher Liebhaber? Wird's richtig unangenehm? Oder, naja, und es geht noch ganz andere Wege. Dass zum Beispiel Colin Farrells Filmsohn dann irgendwann nichts mehr isst, sich nicht mehr bewegen kann. Und es zu auch wirklich sehr unangenehmen Szenen kommt. Und alles wirkt irgendwie ein bisschen abgesetzt und irgendwie natürlich unterkühlt bei Yorgos Lanthimos immer. Aber die sind alle so ätherisch unterwegs, also und so entrückt irgendwie. Und man fragt sich die ganze Zeit, warum, aber es regt einen nur auf. Und, und trägt dazu meiner Ansicht nach zum Effekt des Films bei. Ja, also ich fand den gut. Ich fand den sehr stark. Vor allem Barry Keoghan in der Nebenrolle als eben junger Mann, der die Familie da irgendwie der Familie zusetzt. Das fand ich schon alles sehr gut. Du nicht?
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich werde ihn wahrscheinlich auch nicht so schnell gucken, weil meistens schaue ich halt mit meiner Frau dann irgendwelche Filme und sie meinte, das war das Schlimmste, was sie jemals im Kino gesehen hat, auf einem Date.
Oh, diesen Film?
Den ja.
Hat sie das entschieden, oder?
Nein.
Ja gut, also als Date-Film würde ich den Film auch nicht unbedingt bezeichnen. Ja, das könnte...
Kommt drauf an, wenn man das gut verargumentieren kann. Also ich habe ja zum Beispiel mit meinem Freund mal, er wollte eine außergewöhnliche Liebesgeschichte sehen und ich habe mit ihm Midsommar geguckt. Also man muss das nur verargumentieren.
Aber geht's da wirklich?
Ich habe es dann aufgeweicht, so Beziehungsfilm. Okay. Weil Midsommar ist ja ein Beziehungsfilm. Liebe?
Nun ja, denn. Es ist schon ein Beziehungsfilm, aber es ist ein Beziehungs-am-Ende-Film.
Ja, aber er hat ja auch nur gesagt, ich möchte was über die Liebe. Und ich finde schon, dass Midsommar einem viel über die Liebe mitgibt.
Da hat er die aber auch ein sehr weites Spektrum gelassen, ja, ne?
Eben.
Aber ich finde es eher so, wenn man das auf Liebe bezieht, dann würde ich es eher als Rachefilm sehen.
Wegen Liebe.
Das stimmt.
Liebe und Rache.
Ja, hängt sehr eng.
Manchmal rein. Dichter beieinander, als man denkt.
Siehe Orca.
Ja, stimmt. Stimmt. So, komm, wir müssen weitermachen. Wir haben noch Wichtiges vor. Unter anderem gibt's diese Woche im Kino eine Wiederaufführung von Stonk. Das ist der Film von Helmut Dietl, in dem es darum geht, dass der Stern die Tagebücher Hitlers veröffentlicht hat und sich das Ganze als überlieferte Geschichte als riesengroßer Hoax beziehungsweise als Täuschung rausstellt. Ein Kunstfälscher hat diese Bücher gefälscht und dem Stern ist es bis heute noch peinlich. Hochkarätig besetzt. Hier mit unter anderem Ulrich Mühe sieht man, Harald Juncker hat man gerade gesehen, Götz George als eben Sternreporter, der die Bücher in den Stern bringt und Uwe Ochsenknecht als Fälscher. Ja, ich weiß gar nicht, warum der nochmal aufgeführt wird.
Jubiläum oder sowas?
Jubiläum, ja. Aber es ist wirklich, ich meine, finde ich, kann man immer noch machen. Also ein paar Sachen wird man sich wahrscheinlich jetzt heutzutage ein bisschen eher so beschämt wegdrehen. Eine nackte Veronika Ferris zum Beispiel. Aber ansonsten ist der Film meiner Ansicht nach wirklich gelungen.
Außer diese Szene.
Außer diese, außer, ja.
Wie lange geht der? Weil ich habe gerade die Stern-Hitler-Tagebücher-Serie bei RTL Plus gesehen, deren Name mir gerade nicht einfällt.
Faking Hitler,
ja genau, mit Moritz Bleibtreu und Lars Eidinger. Und die ging ja schon relativ lange. Und ich
knapp 2 Stunden, glaube ich. Also.
Dann rast er da wahrscheinlich mehr durch als...
Ja, da
es ist ja auch keine, es ist ja auch eine Satire eher.
Ja,
es ist ja auch eher als Komödie
überspitzt. Ja. Und, ne? Okay. Ich meine, guck dir Götz George an. Also. Ja. So.
Aber ich bringe da, glaube ich, gerade auch noch 1000 Zeilen irgendwie mit unter.
Das kommt jetzt auch noch eine Relotius-Doku, ne?
Richtig, ja, da freue ich mich drauf.
Gut, dann haben wir Mumien, ein total verwickeltes Abenteuer. Hat den zufällig jemand am Montag in der Pressevorführung gesehen?
Nein, aber ein Kollege von mir, der meinte, der ist tatsächlich ganz nett.
Ja,
also meine, für Fans von Hotel Transylvanien.
Ja, meine Kinder, das sind die Macher oder ziemlich viele Macher von diesen Ted Stone-Filmen sind da drin.
Och, die fand ich auch ganz nett eigentlich.
Ja, und hier geht's halt um eine, ja, ägyptische Mumien-Parallelgesellschaft, die nicht rafft, dass es noch eine andere oder die jetzt gezwungen ist, in die Welt da draußen zu gehen. Also es gibt diese Parallelgesellschaft oder Geheimgesellschaft oder geheime Welt, wo halt wo das alte Ägypten noch aufrecht gehalten wird. Und ja, hier Tut ist so ein Wagenrennfahrer oder Pferdewagenrennfahrer, soll verheiratet werden, hat da nicht wirklich Bock drauf. Aber weil ein bestimmter Ring gestohlen wird von einem Archäologen, da sehen wir es gerade im Trailer, müssen sich jetzt er, die Frau, die er heiraten soll, sein kleiner Bruder oder ihr kleiner Bruder und ein Mini-Krokodil in die Welt der Menschen begeben und diesen Ring zurückholen. Klassisches Familienabenteuer. Also, ich habe meinen Sohn gefragt, der meinte, er fand ihn gut. Meine Frau hat mir erzählt, er wäre danach... Nach dem Film wäre er zur Pressedame gegangen, hätte sich da eingereiht, wie wir alle das immer machen müssen. Hätte sich angestellt und hätte gesagt, nee, ich fand den nicht gut. Da waren zu viele langweilige Passagen drin, deswegen fand ich den insgesamt langweilig. Meine Frau hat mir doch wiederum erzählt, das stimmt nicht, der hat während des Films voll gelacht. Also wirklich richtig laut und schallend gelacht. Und meine Tochter fand den gut. Also dementsprechend, ich glaube, der ist für Kinder, ist das auf jeden Fall ein schönes Ding. Ich habe ihn halt auch noch nicht gesehen.
Und ich finde, diese Warner-Animationen zum der letzten Jahre sind eigentlich immer auf einem gewissen Mindestniveau. Und manchmal sind da richtige positive Überraschungen dabei. Ich weiß nicht, ob einer von euch Störche gesehen hat.
Ja.
Aber der ist so gut, den hat ja keiner irgendwie auf dem Schirm. Hast du den gesehen?
War das der mit diesem Paketlieferdienst?
Ja, ja, genau.
Ja, den habe ich gesehen.
Und der war so gut.
Fantastisch.
Und der kam auch
Liebe
so aus dem Nichts. Und dann waren da mal so von Warner einige Sachen bei, wo ich dachte, huch, also die so als Animationsstudio.
Ja, ich finde, die haben halt nie die größte oder kriegen nicht so die große Aufmerksamkeit.
Das ist es vielleicht.
Sie sind halt auch nicht so hochwertig produziert wie jetzt Pixar oder DreamWorks.
Ich finde, die promoten das auch alles immer nicht so.
Nee, ne? Also
diesen League of Super Pets haben sie wahrscheinlich wegen DC irgendwie noch halbwegs.
Ja,
ja und dann
der wiederum
ja
war.
Die berühmten Sprecher haben wahrscheinlich auch nochmal geholfen.
Mhm. Ja, gut, so, machen wir weiter. Mit Bigger Than Us, eine Dokumentation über, oder beziehungsweise eine Dokumentation mitproduziert von Marion Cotillard, über, ja, junge Weltverbesserer. Also das sind alles irgendwie Menschen, die versuchen, diese Welt ein bisschen besser zu machen. Und die sind gerade so immer zwischen 15 bis 25 Jahre. Von der hat Steven letzte Woche in der letzten Ausgabe erzählt, weil da unter anderem auch echt schlimme Zustände geschildert werden. Unter anderem von einer jungen Dame in Afrika, die sich dafür eingesetzt hat, dass das Alter, das hochzeits- oder heiratsfähige Alter von Frauen von 15 auf 18 hochgesetzt wird. Dann gibt's darum, ein Junge in der Favela hat eine eigene Zeitung gegründet, damit eben die Menschen in der Favela endlich eine Stimme haben und so weiter. Und ja, von diesen jungen Menschen handelt halt diese Dokumentation. Das ist halt mehr so ein bisschen Reise von einem zum nächsten, um halt zu zeigen, hey, es gibt noch Menschen, die auch wirklich sich ein bisschen was um diese Welt scheren. Und ja, das ist, ich habe auch hier und da gelesen, es ist weniger eine richtige Dokumentation, als mehr so ein Film, der Mut machen soll, der irgendwie darauf hinweisen soll, ey, es geht auch anders. Es geht auch anders und dieser Planet ist einigen Menschen doch eben nicht scheißegal, sondern sie tun halt eben das genaue Gegenteil, um alles um ihn zu erhalten. Und es ist vielleicht auch mal ganz wichtig in diesen Zeiten, dass man mal solche positiven Beispiele zu sehen bekommt. Jo. So, und dann haben wir einen Film, bei dem weiß ich nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Es tut mir ein bisschen in der Seele weh, weil er macht eigentlich per se nichts Falsches. Aber ich finde, er ist halt leider auch nicht wirklich notwendig. Er heißt Final Cut of the Dead und ist das französische Remake von One Cut of the Dead. Inszeniert von Michel Hazanavicius, dem Regisseur von The Artist und OSS 117, 1 und 2 unter anderem. Und handelt halt die genau gleiche Geschichte ab wie der japanische Film One Cut of the Dead. Eine Zombie-Film-Crew wird von Zombies überfallen. Und es wirkt alles ein bisschen schräg, beginnt alles mit einem 30-minütigen One-Shot und man fragt sich die ganze Zeit, was ist hier los? Warum ist das so dilettantisch? Warum schreit die so lang? Warum gucken die blöd in die Kamera? Warum braucht das alles so lange? Und irgendwann gibt's einen Cut und alles danach versucht ein bisschen darauf einzuzahlen. So. Und jetzt kommt halt dieser Film. Habt ihr den auch gesehen?
Ja.
Was sagt ihr so?
Ich habe den tatsächlich zuerst gesehen.
Oh, ja, okay.
Und dann das Original. Und es gab Dinge, die mochte ich an dem französischen Remake mehr.
Okay.
Also zum Beispiel, dass die haben mehr Vertrauen ins Publikum. Bei dem japanischen Original ist ganz oft das ja dann, als man ja das Machen dahinter, die eigentlichen Dreharbeiten sieht, wird immer wieder nochmal, okay, wir haben jetzt diese Szene und nochmal erklärt, aus dem und dem Grund war das jetzt irgendwie komisch. Und das, es sei denn, ich erinnere mich falsch zurück, aber das war bei dem französischen Remake nicht der Fall. Sondern sie haben es einfach nur gezeigt und man hat dann selber geschalten, ach ja, das war jetzt das und das. Das muss nicht nochmal diese Szene aus dem One-Shot genauso gezeigt werden, um das zu verstehen.
Ist also da eigentlich eine Spoilerwarnung?
Ja, vielleicht. Ja, das Problem ist, ne?
War das jetzt schon so?
Keine Ist bei dem Film halt wirklich schwierig.
Wir haben auch schon tausendmal
über den. Wir haben halt wirklich tausendmal schon über den gesprochen. Wir haben immer wieder gesagt, lasst diese erste halbe Stunde über euch ergehen. Und danach wird es auf jeden Fall klar, warum diese erste halbe Stunde so ist, wie sie ist. Und das trifft auch bei dem französischen Remake zu.
Ich hab's andersrum gemacht. Mhm. Erst den japanischen, dann den französischen. Und wenn man die halt direkt hintereinander schaut, es ist sehr viel, sehr, sehr ähnlich. Aber ich finde, in dem französischen kommen so ziemlich alle Figuren wie unsympathische Arschkrampen rüber.
Ja.
Und das ist halt der große Unterschied für mich zum japanischen Film, wo du vielleicht so ein, zwei dabei hast, die halt ein bisschen weird sind, aber jetzt nicht unbedingt unsympathisch.
Mhm.
Und das macht dann am Ende ganz, ganz, ganz viel aus, was das Mitfiebern angeht. Weil zum Beispiel beim Original war ich am Ende da und dachte mir so, yay, schön, cool. Und beim Französischen so, boah, die Jungs, ey, und Mädels, muss jetzt nicht sein. Na, und das, ich weiß nicht, das nimmt diesem Film sehr, sehr viel, obwohl die Grundidee, finde ich, immer noch super cool bleibt.
Ja, das ist halt das Ding. Ich meine, man kann dem Franzosen nicht viel vorwerfen, weil die Idee ist ja eigentlich ganz geil. Ja. Wenn man den jetzt zuerst sieht, glaube ich, hat man da schon echt seinen Spaß mit. So,
und ne? Sie sind ja auch so, immerhin erwähnen sie ja sogar, dass es ein Remake ist.
Und das ist mein absolut größter Knackpunkt an dem Ding.
Ist aber auch das Einzige, was sie ja irgendwie, also sie hätten eigentlich sogar das weglassen.
Sie hätten es weglassen müssen, weil das Problem ist halt einfach, wieso ereignet sich die gleiche Katastrophe zweimal?
Genau
da
gleich.
Da hast du natürlich recht. Das ja, stimmt, ja. Da bin ich gar nicht drüber gestolpert. Ja, doch, klar, natürlich.
Vor allen Dingen mit genau den gleichen Points.
Ja, na klar.
Und dann sitzt da halt die Produzentin, also da sitzt halt eine Figur aus dem Originalfilm in dem Remake drin und fragt sich, warum ist das jetzt so? Und dann denke ich mir so, du warst doch im Original dabei, warum fragst du das?
Auf der anderen Seite, ich fand es sehr sympathisch, dass sie wieder da war.
Dass sie dabei ist, ist cool, aber lass doch raus, dass das Remake sich darüber bewusst ist, dass es ein Original gibt.
Ja.
Das macht doch eigentlich echt alles kaputt.
Und ich finde es aber gar nicht so unlogisch, weil sie sagt ja auch, dass es erfolgreich war und günstig. Und ne, das ist ja für die Filmindustrie, egal in welchem Land, sind das ja eigentlich so die Wörter, die jeder hören möchte.
Aber
warum passieren dann aber genau eins zu eins die gleichen Katastrophen?
Ja,
das ist es ja, halt.
Das stimmt natürlich.
Also die Wahrscheinlichkeit ist nicht null, dass das passiert, aber sehr, sehr, sehr gering. Ja.
Aber es gibt eine Figur im Remake, da fand ich cool, das war für mich eine Bereicherung, nämlich der Komponist.
Ja, der war cool.
Der war super.
Und da muss ich sagen, zumindest dafür, der hat das Remake einen kleinen Mehrwert für die Leute gehabt, die das Original kennen, weil die Figur hätte ich super gerne im Original gehabt, weil es wahnsinnig witzig ist, wie der aber gar keine Ahnung mehr hat.
Ja.
Diese Verzweiflung.
Wie der Regisseur jetzt mal sagen soll, es reicht.
Ja.
Ja, hör auf mit der Scheiße. Genau. Achso, ja, okay, warte. Ja.
Stimmt. Da habe ich tatsächlich auch bei dem Original mich direkt gefragt, oh, ich bin schon gespannt, wer der spielen wird. Und dann, nö, kommt nicht.
Aber der hat dann auch tatsächlich noch so eine andere Ebene reingebracht mit der Musik, die mir dann in dem One-Take halt überhaupt nicht aufgefallen ist. So im ersten Mal dann so, ah ja, klar, cool. Aber ja.
Und ich muss halt sagen, dass der neue Film, ne, der sieht halt einfach einen Tick zu gut aus. Das ist jetzt ein blöder Vorwurf, das soll jetzt auch kein wirklich Vorwurf sein, aber das Original hat halt diesen Do-it-yourself-Charme. Und dieses ja, eben billige und wie halt mit einfachsten Mitteln wird, versucht wird, irgendwie was zu regeln und was zu erreichen. Und ich finde, das transportiert das Original meiner Ansicht nach besser als das Remake, weil man dem sieht man halt schon an, dass der 4 Millionen Euro
gekostet
hat.
Man weiß auch, was dahinter steckt und so. Ne? Also in dem Moment, wo man den mit dem Regisseurnamen was anfangen kann, weiß man ja gut, das ist im Original alles authentischer.
Ja, also das ist halt das Dilemma, wer das Original kennt, der braucht sich meiner Ansicht nach Final Cut nicht anschauen. Wer das Original nicht kennt, hey, bitte, guckt erst Final Cut und gebt danach dem Original gerne nochmal eine Chance. So.
Ich fand wirklich beide sehr gut, aber eben
hey, das ist doch, dann
dadurch,
ist doch gut.
Dass ich das Original erst danach kennengelernt habe.
Ja.
Aber ich kann eure Punkte auf jeden Fall auch verstehen.
Ja.
Obwohl ich es geil fand tatsächlich, dass die alle scheiße waren. Also so stelle ich mir auch so Filmleute vor. Alle so ein bisschen in ihrer eigenen Welt, ein bisschen abgehoben. Also die ich jetzt nicht kennengelernt habe. Ich möchte jetzt niemanden beleidigen.
Ja, aber es ist ja vielleicht ein Experiment oder ein Versuch wert für diejenigen, die das Original nicht kennen, sich diesen Film mal zuerst anzuschauen. So, und damit wären wir beim großen Filmstart für diese Woche. Der wird wahrscheinlich die meisten Seele beanspruchen und auch wahrscheinlich die meisten Menschen ins Kino locken. Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Der erste Film von Marvels Phase 5. Wer möchte mal den Inhalt wiedergeben? Ich hab keine Lust. Komm, erzähl.
Okay. Ant-Man ist so ein bisschen gelangweilt in seinem jetzigen neuen Leben. Es passieren keine Abenteuer mehr. Und dann kommt seine Tochter Cassie, die so ein bisschen Weltverbesserin spielt. Und die hat eine Art Funkgerät entwickelt, mit dem man sich im Quantum-Reich Signale schicken kann. Das Signal wird von jemandem gehört im Quantumreich. Die wussten vorher nicht, dass da Leute tatsächlich leben. Und dadurch werden dann Cassie, Scott, Hope, Janet und Hank alle ins Quantumreich eingesaugt. Dort treffen dann Scott und Cassie auf Kang, den Eroberer, der die Hilfe von Scott braucht. Denn Kang möchte aus dem Quantenreich fliehen, kann es aber nicht, braucht daher die Hilfe von Scott, der, wie man gerade in diesem Clip schön sieht, irgendwas besorgen muss, damit Kang fliehen kann. Jetzt hätte ich vielleicht schon fast was gespoilert. Und Kang hilft ihm, weil Scott hilft Kang, denn Kang hat Cassie in Gewahrsam. Und Scott liebt natürlich seine Tochter Cassie und hilft ihm daher. Aber das kann natürlich noch für andere Probleme sorgen.
Ja, währenddessen müssen halt die anderen, die Gruppe wird ja getrennt.
Ja, stimmt.
Müssen die anderen sich irgendwie auch durch dieses Quantumreich schlagen und versuchen,
die anderen zu finden. Und
die anderen zu finden und dann irgendwie nach Hause zu kommen.
Ja.
Ja.
Yes.
Ja.
Du wirkst so glücklich.
Ich? Ja, weil ich jetzt tatsächlich mit diesem Film einen wichtigen Schritt für mich vollzogen habe. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. So ist es einfach. Und ich werde diese Filme mittlerweile nur noch als, ja, Kinderfilme wahrnehmen.
Mhm.
Also ich muss sagen, wenn ein Film, also kein Marvel-Film zuvor war für mich so sehr Kinderfilm. Und das meine ich wirklich nicht negativ. Ich meine das absolut neutral. Wie jetzt Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Das ist, Liebling, wir haben die Kinder geschrumpft, beziehungsweise wir haben Familie Ameisenwespe geschrumpft. Und Verlorene Welt oder Reise zum Mittelpunkt der Erde, Strange World, Lost in Space, was weiß ich. Zwischendurch habe ich mich an Star Wars erinnert gefühlt. Mhm. Das ist alles cool, aber das ist nichts mehr, wo ich so wirklich mich reinfallen lassen kann, wo ich wirklich so mitgehe. Das werde ich mit meinem Sohn gucken und ich werde mich daran erfreuen, was der für einen Spaß daran hat. Aber dass ich mich jetzt so wirklich noch mal da, also nicht für diesen Film, vielleicht kommt noch ein anderer Film, der es besser macht oder der irgendwie, der es etwas erwachsener angeht. Aber das war mir alles zu sehr Samstagmorgen-Cartoon, nachdem wir jetzt schon sehr viele Samstagmorgen-Cartoons für 200 Millionen Dollar gesehen haben. Und der Film ist für mich jetzt der wirklich endgültige Schritt zu sagen, ich muss da auf Abstand gehen. Ich kann mich da nicht mehr mit meinen Bedürfnissen oder mit meinen Vorstellungen, mit meinen Wünschen da so reinhängen, weil die werden da nicht erfüllt. Die werden eher vor den Kopf gestoßen und dementsprechend muss ich da einfach auf Abstand gehen. Und
es ist halt ziemlich witzig, dass wir vorhin diesen Mumien-Trailer hatten. Und jetzt, wo du das auch noch mal so rekapitulierst, so unterschiedlich sind die Filme in der Geschichte nicht.
Nee, sind sie nicht. Aber, und das meine ich auch wirklich nicht als Vorwurf. Ich kann dem Film einige Vorwürfe machen. Und was der Film auf jeden Fall meiner Ansicht nach gut macht, beziehungsweise das, was mir halt in diesem Film wirklich Spaß gemacht hat, ist Kang. Jonathan Majors ist auf jeden Fall das Highlight in diesem Film. Und ich bin gespannt auf ihn. Ich möchte mehr von ihm sehen. Ich freue mich auf alles Weitere, was da kommt. Und ich hoffe, ihm gelingt es, mit diesem Darsteller, der eigentlich echt wirklich viel aus der Figur rausholt, obwohl nicht so viel gegeben ist, oder immer wieder was Neues gegeben ist, muss man ja auch sagen, dass sie es nicht verkacken. Dass sie dem halt wirklich das Potenzial, was sie mit ihm haben, dass sie es ausnutzen und es wirklich wieder zu einem Climax kommen kann, wie damals Endgame. Das wünsche ich den Filmen, aber ich erwarte es jetzt nicht mehr unbedingt, beziehungsweise ich setze nicht mehr so eine große Hoffnung da rein. Oh, da werde ich jetzt.
Nein, also du hast natürlich absolut dein Recht auf deine Meinung.
Danke.
Ich kann es auch teilweise verstehen, denn ich saß auch da, also ich hatte sehr, sehr große Hoffnung, weil ich war auch so, ich glaube, wir hatten uns da auch schon öfters drüber unterhalten, dass so Phase 4 einen so ein bisschen müde gemacht hat. Und deswegen hatte ich sehr große Hoffnung in den Film und auch gehofft, dass das so das Feuer in mir, das Marvel-Feuer in mir wieder entfacht. Und das hat auf jeden Fall, aber ich saß auch im Kino und dachte mir bei manchen Sachen, ja, es ist sehr witzig jetzt, hahaha. Und das war auch meine größte Angst vorher, weil es ist nun mal wirklich eigentlich ein sehr ernster Film oder es müsste ein ernster Film sein, weil es geht um sehr viel. Und auch für die Zukunft, vor allem nicht mehr für Phase 5, sondern auch für Phase 6. Und da waren, ja, dann diese typischen, es war so, es ist ein Ant-Man-Film, er muss witzig sein, weil Paul Rudd ist witzig und die Figur Scott Lang ist witzig. Und ich hatte gehofft, dass sie es nur auf den Anfang bringen und sobald dann Kang und Ant-Man aufeinandertreffen, dass sie dann wirklich, okay, das ist jetzt hier alles ernst. Und das war leider nicht der Fall, aber im Nachhinein finde ich es dann auch okay, weil sie sprechen natürlich, sie sprechen nicht nur die Erwachsenen an. Das ist natürlich schade, ich wünschte mir auch, dass sie jetzt einfach sagen, wir machen jetzt Marvel-Superhelden-Action für Erwachsene, aber es ist nun mal so, dass es halt, die Kinder sollen ja auch ihren Spaß dran haben. Und das finde ich auch in Ordnung. Und ich muss sagen, ich habe gehofft, dass ich wieder Bock drauf habe. Und das habe ich auf jeden Fall. Ich finde gerade das Ende, was ich jetzt hier nicht nennen werde, macht wirklich noch mal viel Hoffnung, gerade auf die beiden Avengers-Filme. Also Kang Dynasty und Secret Wars. Und natürlich vor allem wegen Jonathan Majors.
Also wie gesagt, Majors fand ich echt ein Riesengewinn für diesen Film. Ein Riesengewinn.
Der ist halt, das ist halt eine Präsenz. So, wenn der da ist, dann merkt man, okay, da ist jetzt irgendwie die Kacke am Dampfen. So, und dementsprechend passt es dann auch, wie du es auch meintest, dass in den Momenten, wenn er da ist, der Humor sehr, sehr stark zurücktritt. Aber selbst dann, wenn Scott und Cassie da auf die Resistance, wollte ich sagen, diese Freiheitskämpfer da treffen, selbst da wird das ja mit einem Gag-Feuerwerk die gesamte Zeit durchgeballert. Und es ist schon ein bisschen schwierig, aber wie du meinst, es ist ein Ant-Man-Film. So, die Filme waren immer gaggig und hatten ihren Spaß mit dem sehr seltsamen Konzept von Schrumpfen. So. Und das macht der Film halt hier jetzt auch wieder. Mein größeres Problem war hingegen, dass er für den größeren Überbau der Story für Leute, die sehr viel mit Marvel zu tun hatten, sehr viel Marvel konsumiert haben, so ein bisschen redundant einfach ist. Weil sehr viel des Films konzentriert sich darauf, Kang als großen Antagonisten zu etablieren. Und das ist jetzt die Gefahr, vor denen die Avengers die Welt retten müssen. Die Leute, die zum Beispiel die Marvel-Serien gesehen haben, wussten das bereits. Weil das in einer Folge 40 Minuten lang erklärt wurde. Und dementsprechend war es schön, ihn Kang ein bisschen mehr in Action zu sehen. Aber die Erklärung, oder das ist dann vielleicht so dieses Problem an diesem riesigen Universum, das wir inzwischen haben, dass man versuchen muss, die Leute, die nur die Kinofilme sehen, mitzunehmen, als auch die Leute, die die Serien gucken. Und dann doppeln sich halt manche Sachen einfach. Und das war so ein bisschen das, wo ich sagte, ja, weiß ich, hier, bitte weiter.
Was sagst du?
Ich bin sehr froh, dass ich jetzt die Letzte bin, weil dann konnte ich noch mal überlegen. Je länger ich über ihn nachdenke, desto weniger mag ich ihn. Die Präsenz, heißt er Kang oder King oder Ken?
Kang.
Es ist nicht der Freund von Barbie.
Und nicht Kang.
Ja. Als ich im Nachhinein erfahren habe, dass das der Superschurke dass es quasi der neue Thanos ist, dachte ich, ach du Scheiße. Weil ich muss sagen, er ging mir von den ersten Minuten völlig auf die Nerven. Und als ich aus dem Film raus bin, dachte ich, wow, das war einer der schlechtesten Marvel-Antagonisten der letzten Filme. Und als ich dann erfahren habe, ja, der kommt aber wieder und das wird der richtige Böse, dachte ich, oh je.
Gut, ja, wie gesagt, wir haben ja nur eine Form von ihm gesehen. Wir kennen ja schon eine andere Form, die war in Loki drin.
Ja, ich weiß. Aber das war schon mal so der erste Punkt, wo ich dachte, gut, das ist der Punkt, bei dem sich eigentlich, wenn ich das so mitbekommen habe, nach den ersten Reaktionen alle einig sind, dass der ja sehr gut ankommt. Und dann dachte ich, okay, gut, dann ist das schon mal abgehakt für die nächsten Filme bei mir. Dann muss ich sagen, die haben die Möglichkeit, sich einfach kreativ eine komplett eigene Welt zu überlegen, vom Design her, weil wir da bislang noch nicht waren. Und ihr könnt machen, was ihr wollt. Warum macht ihr eine Welt, die aussieht wie Star Wars?
Ich vermute mal, ein bisschen sind die ja auch an die Comics gebunden.
Ja, gut, stimmt. Das war dann auch, das habe ich dann auch gedacht. Sieht das da, ist das nah an den Comics dann tatsächlich von der Optik? Weil du hast doch, also selbst wenn du sagst, du orientierst dich an einer Fantasiewelt, kannst du ja trotzdem sagen, wir überlegen uns was Eigenes. Aber ich habe so oft an Star Wars gedacht und dachte, also okay,
so dieses ganze Tech-Imperium von Kang.
Ja, irgendwie hatte ich so das Gefühl, sie haben Paul Rudd in einen Star Wars-Film geschrumpft. So ein bisschen. Und wenn die Figuren nicht wären, und damit meine ich jetzt wirklich nur Paul Rudd, seine Tochter, ich liebe Catherine Newton.
Die ist super toll.
Ich glaube, aus der wird nochmal was richtig, richtig Großes.
Ich hoffe nicht.
Magst du sie nicht?
Nee. Sie war für mich hier wieder ein Beweis dafür, dass die Frau einfach auch durch irgendeine andere Lehrstelle ersetzt werden kann.
Ach, schade.
Na gut, aber das ist mein Empfinden. Ne? Es gibt Schauspieler, die zünden bei einem oder die sieht man gerne. Und es gibt Schauspieler, die lösen bei einem gar nichts aus. Und ich muss sagen, Frau Newton hat bisher bei mir noch nichts.
Okay, irgendwie. Bei mir nämlich immer. Also ich mag die super gerne. Und wenn sie, Paul Rudd und wie heißt The Wasp-Darstellerin nochmal?
Evangeline Lilly.
Genau, wenn die drei nicht wären, die anderen waren mir wieder völlig, völlig wurscht. Und viel trägt ja auch Michelle Pfeiffer in dem Film, muss man ja sagen.
Was ich nicht verstehe.
Nee, ich auch nicht, weil ich finde ihre Präsenz ja auch nicht so groß, muss ich gestehen. Und wenn die drei nicht gewesen wären, dann kann ich mir vorstellen, dass ich sogar gegangen wäre. Weil das ja von dem ganzen Film an sich überhaupt nicht mein Cup of Tea ist. Also alle Marvel-Filme, die besonders stark in High Fantasy gehen, die müssen mich immer über was anderes kriegen als über ihr Genre quasi. Und das kriegen zum Beispiel die Guardians-Filme, die ich bislang am Fantasy-mäßigsten fand bisher immer. Die haben das immer hingekriegt, über die Figurenkonstellation, über die Konflikte, über die Emotionalität. Und der Film hat jetzt nur die Figuren, über die er mich kriegen kann. Und dann ist es ausgerechnet Michelle Pfeiffer, die hier den größten inhaltlichen Part mehr oder weniger übernimmt. Und am Ende hatte der Film dann kaum noch was, wo er mich drüber kriegt. Es gibt eine Szene, die ist jetzt auch mehrmals im Trailer einfach drin. Die fand ich kreativ super gelöst. Ich will jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, warum. Nur kurz, er hat mich so ein bisschen an Ralph Breaks the Internet erinnert vom Konzept her. Das mochte ich. Aber ansonsten, ich bin tatsächlich sehr gleichgültig aus dem Film gegangen und je länger ich über ihn nachdenke, desto weniger mag ich ihn im Hinblick vor allen Dingen darauf, dass das die Einführung des neuen Superschurken ist. Und deshalb, ich wusste gar nicht, dass es der erste Teil der Marvel 5-Phase ist. Also Ich hoffe für mich nicht, dass Quantumania jetzt für mich so der Sargnagel war. Für mich persönlich so. Wobei man ja sagen muss, ich habe ein paar Tage vorher noch den letzten Black Panther, also Black Panther 2 ein zweites Mal gesehen, den finde ich nach wie vor toll. Ja, wer weiß. Hit and miss. Aktuell so ein bisschen.
Diese Szene, die du beschrieben hast, die hatte mich tatsächlich emotional einigermaßen. Mhm. Oder nicht nur einigermaßen, die fand ich sehr, sehr schön. Aber abseits dessen bin ich da voll bei dir. Es ist halt, es war schön. Ich habe in der Phase 4 sehr viele Filme ausgelassen, beziehungsweise dann zu Hause auf Disney Plus oder so nachgeholt. Und es war schön, jetzt mal wieder im Kino so ein Marvel, so ein Blockbuster, so ein einfach so eine Materialschlacht zu sehen, auch wenn sehr viel halt aus der Retorte kommt. Mhm. Aber so, genau dieses Gefühl, du kommst aus dem Kino, ja, und jetzt Mittagessen?
Krass, also das war bei mir wirklich nicht. Ich finde gerade am Ende und natürlich auch mit den bekannten Post-Credit-Scenes
kommt. Die zweite habe ich leider, also es gibt ja zwei, die zweite habe ich leider nicht gesehen.
Ah, okay.
Was war die erste noch? Guck mal, ich hab die Post-Credit-Scenes.
Ich glaube, ihr seid sogar vor der ersten gegangen, weil ihr weiter musstet. Oder?
Nee, wir haben definitiv noch gesehen. Okay. Die ist mir nur entfallen. Was ja schon wieder viel sagt, irgendwie.
Kann ich dir nachher nochmal sagen. Aber bei mir war es tatsächlich andersrum als bei dir. Also ich hatte auch mit einem Kollegen einen Talk dazu aufgenommen und da war ich noch so ein bisschen, ne? Und je mehr ich Abstand gewinne, desto besser gefällt er mir eigentlich. Aber
ja,
auch,
gibt's
weil
ja
ich halt
auch
Abstriche.
Ja, ja, gibt's ja auch. Hatte ich kürzlich bei dem neuen Aronofsky. Der hat sehr, sehr viel im Nachhinein, ist er bei mir gewachsen. Wir dürfen schon drüber reden.
Ja,
ja, weil du gerade so, ich kenne deinen Blick, bei dem würde ich das fragen.
Ich dachte, man muss bis nach Berlinale warten.
Es gibt schon deutsche Reviews, also
ach so,
von daher. Oh. Nee, und
lief auch auf in Venedig.
Ich habe ja jetzt auch nur gesagt, dass der bei mir im Nachhinein positiv sehr stark nachgewirkt hat. Ich kenne also das Phänomen, was du sagst, nur wie gesagt, leider war es bei Ant-Man andersrum. Ich selbst an einen Film wie Shang-Chi erinnere ich mich jetzt mehr als an Quantumania. Und eigentlich ist Shang-Chi ja der Inbegriff des
Gleichgültigkeit.
Der Gleichgültigkeit. Ja. Und ich würde jetzt heute lieber nochmal Shang-Chi gucken als Ant-Man.
Hey, also es ist auch ein bisschen immer ein bisschen Dilemma, ne? Ich meine, es gibt sehr viele Menschen, die können immer noch sehr viel mit Marvel-Filmen anfangen und die mögen das und so weiter. Ey, es ist auch vollkommen in Ordnung. Dürft ihr weiterhin. Es sind nur unsere Meinungen oder es ist nur meine Meinung. Aber ich muss halt einfach auch irgendwo mal dann so gesehen einen Strich für mich ziehen, weil allein das, was du gesagt hast, dieses, man hat das Gefühl, man ist in einem Star-Wars-Film drin. So, es hat sich nicht unbedingt angefühlt, als wäre das jetzt ein richtiger Marvel-Film, wenn jetzt nicht Ant-Man drin gewesen wäre. So, also nimm Ant-Man da raus und du bist bei Star Wars. Oder bei John Carter vom Mars oder sonst irgendwas.
Aber halt so weird ist, dass es so in dieses Science-Fiction-Ding so krass reingegangen ist.
Ja, und dann aber muss ich sagen, Peyton Reed, ne, es tut mir leid, ey, ich finde, inszenatorisch kann der gar nichts. Der kann wirklich gar nichts. Hey, Michelle Pfeiffer, erzähl mal, was ging im Quantenrealm ab? Schnitt. Okay. Hey, Michelle Pfeiffer, erzähl mal, was ging da ab im Quantenreich? Schnitt. Hey, Michelle Pfeiffer, erzähl doch mal was zu Kang. Das wäre vielleicht ganz hilfreich, damit wir den irgendwie besiegen können. Schnitt. Und, oh, ey, das ist alles so wirklich zigmal da gewesen, da gewesen, da gewesen, da gewesen. Und dann etwas, was mich wirklich hier bei diesem Film so sehr gestört hat, wie noch bei keinem anderen. Es hat den Film jetzt nicht schlechter oder besser gemacht, also besser auf keinen Fall, aber auch nicht wirklich für mich, wie soll man sagen, vernichtet. Aber was ich halt wirklich auffallend, erschreckend auffallend fand, du hast einen Hintergrund und du hast einen Vordergrund. Dazwischen gibt's nichts. Du hast halt so oft den Eindruck, da stehen Leute vor der blauen Tapete und da haben sie halt im Nachhinein was drauf gemacht. Das fand ich wirklich erschreckend. Diese Szene in diesem Restaurant, wo sie da diese komischen Viecher saufen, so, ja. Wirklich, das da ist wirklich diese Umrandung, der Key von den einzelnen Darstellern. Ich habe gedacht, das könnt ihr doch nicht machen. So, da war kein Leben drin. So, das fühlt sich nicht an wie eine echte Welt. Ja, okay, es ist das Quantum Realm. Wie willst du es machen? So, kannst du wahrscheinlich nicht alles bauen. Sehe ich alles ein. Aber ich muss halt auch zugeben oder ich muss halt auch irgendwie einsehen, dass es nicht auf mich so wirkt. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Die hatten halt wirklich die Möglichkeit, lange genug mit der Technik zu üben und halt irgendwie was dazwischen zu packen. Aber sie packen halt nichts dazwischen.
Es gab auch so ein paar Szenen, wo sie dann irgendwas anfassen oder so und du siehst einfach, dass da noch irgendwie so ein Stück zwischen ist.
Ja, ja. Und das sind so die Sachen, die stören mich, weißt du? Und wenn ich jetzt wenn ich da die Oberhand gewinnen lasse, dann hätte ich da keinen Spaß mehr an diesem Film. So, und deswegen, nein, Ich werde das alles mit meinem Sohn jetzt nochmal gucken. Und genau wie bei Star Wars versuchen, da nochmal so ein bisschen Faszination und Euphorie und Begeisterung rauszuziehen. Aber ich muss sagen, als Startschuss für Phase 5 bin ich jetzt nicht wirklich abgeholt worden.
Was ich ja Marvel wenigstens zugutehalten möchte, ist, dass ich nicht finde, dass sie rückwirkend irgendwas kaputt machen. Also ich kann für mich klar bestimmen, für mich war Marvel vom emotionalen Input einfach mit Endgame, beziehungsweise meinetwegen auch noch mit dem Spider-Man danach, einfach durch. Das war für mich ein schöner Abschluss. Mhm. Und alles jetzt ist quasi, ja, Bonus. All das jetzt sind halt weitere Marvel-Filme, die ja aber mit, ich sag mal, meiner Generation an Avengers nichts mehr zu tun haben. Und das finde ich schön, dass ich zumindest nicht den Eindruck habe, dass sie jetzt rückwirkend was zerstören. Und das...
Nö, das
sie ergänzen es nicht um was Positives, aber sie zerstören es wenigstens nicht. Und das möchte ich Marvel gern zugutehalten.
Also ich meine, es gab ja auch in Phase 4 Sachen, die mir gefallen haben. Ich mochte Hawkeye, ich mochte Thor 4. So, also
ja gut, wie gesagt, ich mochte ja Black Panther 2 sehr gern.
Ja, also von daher. Mit Thor 4 stehe ich auch nicht gerade auch mit den meisten Leuten auf der gleichen Seite.
Wir sind schon zwei.
Also. Aber es, wie gesagt, es gibt ja Sachen, die einem halt irgendwie gefallen oder zusagen. Und ich habe, glaube ich, nur das einzige Problem ist halt, dass da alles immer wieder aufeinander einzahlen soll. Ich glaube, wenn du so wie bei Star Wars, weißt du, du hast so ein Bad Batch, du hast so ein Andor, du hast ein Obi-Wan, das kannst du alles relativ losgelöst voneinander irgendwie gucken. Ich weiß nicht, ob das bei Marvel die Möglichkeit irgendwie irgendwann... Ja,
die ich Serien kann mir vorstellen, dass es nach Secret Wars eben diesen Cut gibt und es dann neu aufgemacht wird. Also ich persönlich als Fan finde es natürlich geil, dass alles miteinander zusammenhängt, weil ich mir auch alles gerne angucke. Aber ich sehe da natürlich auch ganz klar die Schwierigkeit, weil niemand, der jetzt vorher nicht so wirklich vertraut ist mit dem, sagt, okay, ich ziehe mir jetzt mal 27 Filme, 6 Serien oder sonst wie rein. Und da, ja, ich denke, irgendwann müssen sie einfach sagen, so, wir beenden das jetzt hier, blank slate und fangen von vorne an.
Ja, oder halt auch.
Oder nicht von vorne, aber machen was Neues.
Weil es muss ja nicht immer so gleich eine ganz riesengroße Story sein, sondern halt irgendwie so ein bisschen kleinere Abenteuer. Case of the Week, weiß ich nicht. Irgendwie.
Das ist ja der Witz, dass die vorherigen Ant-Man-Filme genau das waren. Mhm. Die waren ja immer so ein Zwischending. Der zweite hatte da mit seinem Ende natürlich die Vorbereitung für Endgame geschaffen. Aber bis dahin war das ja auch eher ein kleineres Heist-Ding wieder.
So. Dafür mochte ich die nämlich auch.
Ja.
Allein, dass der Konflikt in Film 2 daraus bestand, dass sie sich einfach nur gegenseitig einen Gegenstand abjagen müssen. Das war es ja im zweiten Teil letzten Endes und nichts anderes. Und das war immer so angenehm, wie klein die Konflikte in Ant-Man immer waren.
Obwohl ich es auch schön finde, dass er jetzt so ein großes Abenteuer bekommt.
Das stimmt. Da ist er ja auch ein bisschen stolz. Das muss man nicht mehr lassen.
Und die kleinen Sachen gibt es ja trotzdem noch. Echo kommt ja auch noch.
Ich habe mich da so ein bisschen von dem Trailer auch in die Irre führen lassen, beziehungsweise habe ich mich anstecken lassen von der vielleicht und von dieser Möglichkeit, er könnte diesen Film nicht überleben. Mhm. Ja, dass es wirklich mal eine tragische Konsequenz gibt irgendwie.
Der Satz aus dem Trailer ist halt schon sehr, sehr gut.
Ja.
So. Welcher Satz?
Du musst nicht gewinnen, wir müssen nur beide verlieren. Ja. Oder okay. Ich muss nicht gewinnen.
Okay. So. Ich war auch mental darauf vorbereitet, Paul Rudd auf der Riesenleinwand sterben zu
sehen. Und es wär ein Knaller gewesen.
Ja, es wäre ja auch perfekt gewesen, um Cassie als Young Avengers-Mitglied, als Statue vorzubereiten.
Die wird Avenger?
Ein Young Avenger.
Also da sind sie ja eh dabei, die ganzen jüngeren Versionen davon vorzubereiten.
Ey, aber ansonsten, ich mochte die Figuren teilweise, also diese, die da halt gelebt haben. Mhm. Und den Röhrenkopf cool und so ein paar andere.
So ein paar von den Designs fand ich ziemlich, ziemlich cool.
Die fand ich auch wirklich. Aber ich muss das jetzt alles irgendwie aus Daddy-Augen gucken irgendwie so. Ja, ich betrachte das jetzt so stellvertretend für die junge Generation, die danach kommt und sich das alles wahrscheinlich auch in einem durchziehen wird und dann irgendwie damit ihren Spaß haben wird. Bei mir muss da, glaube ich, erst noch ein bisschen mehr was kommen. Aber ich will jetzt auch nicht zu sehr irgendwie in irgendeinen Hass oder irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Ablehnung verfallen. Ich gucke mir die an, aber ich werde mich nicht mehr so investieren in das Ganze. Das war bis Endgame, war das cool. Jetzt hier und da, es wird noch ein Film auftauchen, der mir auch gefällt. Aber ich stelle fest, ich bin zu alt. Ich bin einfach zu alt. Ja. Oh. Gut. Wollen wir noch spoilern oder? Nee, ne? Es reicht, oder?
Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was wir spoilern sollen.
Haben wir eben gerade auch schon so ein bisschen.
Aber nee, ich glaube, da müsste man jetzt ein ganz neues Fass aufmachen.
Da müsste man ein ganz neues Fass noch machen. Aber wir könnten noch mal vielleicht irgendwann demnächst zwischendurch mal über diese Figur Kang noch einmal vielleicht ein bisschen reden und dann vielleicht auch, wenn Ant-Man so ein bisschen ins Land, also Quantumania ein bisschen ins Land gezogen ist, einfach mal, um da so ein bisschen die Möglichkeiten und Eigenheiten auszuspielen. Weil, das muss ich halt einfach sagen, ich finde die Figur, ich mag die, ich finde die
spannend. Ja, vielleicht ist mir ja auch was entgangen, vielleicht störe ich mich auch an der Verkörperung, vielleicht hat sie mich an dem Tag einfach nicht gekriegt, aber so vor Thanos erster Erscheinung dachte ich, oh Gott, ich nehme ihn direkt als Schurke ernst und weiß direkt, gut, das wird jetzt der Endgegner und da gibt's noch Probleme.
Da wurde ja aber auch sehr lange drauf hingearbeitet.
Ja, ja, klar.
Ich glaube, das ist dann der große Unterschied.
Ja, aber ja. Wer weiß, vielleicht kriegt er ja mich ja noch.
Also ich finde, es ist wirklich der spannendste Charakter, also einer der spannendsten Charaktere im ganzen Marvel-Kosmos. Und ich glaube, die haben schon richtig gut entschieden, Jonathan Majors dafür zu besetzen, weil der die auch, also er geht die eigentlich auch alle als einzelne neue Figuren an. Ich habe mir da so ein Interview durchgelesen, wo er meinte, er beschäftigt sich jedes Mal mit dem Helden, den er in dem jeweiligen Filmserie besiegen muss und überlegt dann, okay, wie kann ich dem gegenüber der Antagonist sein? Und ich glaube, da wird schon noch sehr viel Geiles kommen.
Ich bin auch wirklich gute Dinge, was ihn angeht. So. Ja. Ja. Im weiteren Ant-Man-Film. Bisschen lustig.
Ja, also vorerst ist ja noch keiner geplant.
Nee,
aktuell nicht.
Ah, gut. Naja. Gut, so, dann danke ich euch herzlich. Und ja, auch ein kleines Dankeschön geht da raus an unsere Unterstützer. Wir haben ja einen Supporters-Club und für die nochmal oder an die nochmal gerichtet, vielen, vielen Dank. Falls ihr da Mitglied werden wolltet, seht ihr hier in der Seite oder an der Seite, wie man da Mitglied werden kann. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß bei Ant-Man oder bei einem der anderen Filme, die wir hier vorgestellt haben. Und ansonsten sehen wir uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder, hoffentlich. Und ja, schreibt doch mal, wie euch Ant-Man gefallen hat. Der ist jetzt einen Tag vorher gestartet. Ihr habt wahrscheinlich jetzt schon alle vielleicht den Film gesehen am Mittwoch, wenn wir jetzt, bevor wir am Donnerstag hier ausgestrahlt werden. Und ansonsten, hey, lasst ein Abo da. Schreibt sonst was Nettes. Weiß ich nicht. Schickt ein paar Kochrezepte. Würden wir uns auch drüber freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank euch allen hier. Und macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.